Wir sind wieder da. Nach einer Woche. Herr Werner, leg mal los. Erzähl mal, was war in Brandenburg?
Also in Brandenburg war nichts los, aber so auf Social Media. Ja, in Social Media war so ein paar Sachen los. Und deswegen hatte ich
Was ist denn los?
Ich hatte ein schönes Wochenende.
Aber was war denn in Social Media los?
Okay, warte, erzähl ich zuerst und dann will ich noch mal kurz über deinen kleinen Trip hören, was ich da ganz gesehen habe, ja? Den ELF-Trip. Aber pass auf, als allererstes, ich bin in das Wochenende heiß gestartet, ich habe ein TikTok-Video gemacht und es ist viral gegangen.
Ist viral gegangen.
Leute, ich bin jetzt TikTok-Star, jetzt kann Juju nichts mehr sagen. Ey, lass...
Du meinst ein Tap-Tap-Toe.
Ey, Toe.
Jetzt drehst du. Oh. Wie oft hast du das gedrückt?
Mein erster Versuch, du weißt doch, erster Versuch. One-handed, zack, ey. Aber weißt du, was lustig ist? Ey, wirklich, ich habe ja irgendwie nur so ein paar tausend Follower auf TikTok. Ich poste das auch immer, geht das, der Algorithmus von TikTok, weil das ja eine neue Plattform ist, deswegen gibt der Algorithmus Leuten so manchmal so ein Video gefühlt, was viral geht. Und das ist dann bei mir passiert und ich war richtig so, yes, ich habe mich ein bisschen wie kleines Kind gefreut.
Oh, so, das ist jetzt das, TikTok
pass auf, deine das ist aber nicht die, das ist nicht die schönste Story, das ist nicht die schönste Story. Ich habe auch gerade was gepostet, ich habe eine Nachricht bekommen von einem Romantiker, von einem Papa, Romantiker, der Sohn Paul, der ist 8 Jahre. Und deswegen, ich fühle mich echt also gerührt. Ne? Das ist halt eine schöne Story für mich persönlich. Der hat für seine Schulpräsentation, hat er sich entschieden, mein Buch zu nehmen. Er ist 8 Jahre. Oh nein. Paul ist 8 Jahre. Und hat gesagt, weißt du, die 3 Fragezeichen, alle haben die 3 Fragezeichen irgendwie da so ein Buch genommen. Und er ist der Einzige, der dann mal so ein bisschen outside the box gegangen ist und hat gesagt, ich nehme mal ein Footballbuch, weil er ein Football-Fan ist. Und da hat er mir, oder der Papa hat mir dann die Bilder geschickt von dieser Präsentation, was alles drauf ist. Ey, ich hab mich, wirklich, das war so süß, das war so geil einfach. Und pass auf, mein Lieblingskommentar war, ich habe es gerade gepostet auf Seite 6. Er schreibt so Zusammenfassung, Björn Werner hat in der NFL gespielt, mit 28 Jahren hat er seine Karriere beendet, weil sein Knie tat weh.
Ja, aber wohl recht hat er.
Ich habe mich weggeschmissen, ja, und da habe ich das gerade gepostet, bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich die Bilder gepostet und die ersten 10 Kommentare, also von mir hätte er auch eine 1+ bekommen, weil ich geschrieben habe, du kriegst bestimmt eine 1++, aber wenn Patrick der Lehrer wäre, würde er bestimmt eine gut gemeinte 3- bekommen.
Oh, never.
Oh, ich hab, ey, scheiße, Mann, das ist, weißt du, so macht man Social Media richtig, weißt du, wenn das lustige Kommentare sind und ich weiß, ich sitze hier jetzt schon kurz vor dem Podcast, ich lache mich nur tot, alle, ja, wenn Patrick der Lehrer wäre, würde er mindestens, wenn es gut läuft, eine 3+ geben.
Ich bin der harte, negative Hund. Ne? Ja, so stellst du mich da draußen aber, da.
Ich hab,
das ist okay. Übrigens,
das ist dein eigenes Werk.
Im Discord-Channel ist alles gut, habe ich gehört. Ja, mein Kumpel Yoshi, auch Krone auf Social Media, hat mir gesagt, ey, Coach, es ist alles jubdi-bubdi, alles ist im Griff, lass uns weitermachen. Unser Discord-Channel ist mittlerweile auch eine Dating-Plattform. Wie heißt denn das nochmal? Broship. Wenn sich Leute über unseren Discord finden, 2 Bromantiker und daraus eine Romanze wird, aus einer Bromance wird eine Romance, dann finde ich das sehr gut. Leute, macht weiter. Yoshi regelt den Verkehr. Alles wird gut.
Aber so, erzähl doch mal, das war meine Story, das war mein Wochenende. Ich hatte, es war sehr schönes Wetter gestern am Muttertag.
Oh,
ich hoffe,
ja,
ihr habt alle
gesehen.
Mit da. Angerufen, ein paar Blumen geschickt, wie auch immer, vorbeigegangen, wie auch immer. Und heute wird es nochmal schön warm in Berlin-Brandenburg. Ich glaube, ganz Deutschland.
Ja, hier ist es auch schön. Ich habe ja ein Bild gepostet von Oma Heidi und mir.
Das mit deinem riesen Lebkuchenherz.
Ja,
hey, du siehst Hamburger da schon, du hast da schon so einen Gesichtsausdruck, du weißt ganz genau, das ist ein Patrick, ey. Man wusste schon anhand des Bildes einfach, du bist genauso wie du jetzt bist. Weißt du, wahrscheinlich so 47 und einfach nur am Scheiße labern, ey.
Warum sagst du? Willst du etwas sagen, ich sah mit 3 schon verdorben aus?
Nee, aber erzähl
Leute,
mal.
Hört euch das an. Werner sagt, geht mal bitte auf mein Instagram.
Ich sag dir, ey, das Profil, ist keine Ahnung.
Und guckt euch das Bild an. Da bin ich ein unschuldiges kleines Kind. Nein, auf den Schoß meiner Mutter bei auf dem Dom, Jahrmarkt. Und Werner sagt, ich sah damals schon verdorben aus.
Ich sag dir, zum Glück hattest du Oma Heidi, ey.
Oma Heidi war die Beste, ey. Gibt's nichts zurück. Und Oma Heidi hat, kaum einer hat geschrieben, ja, ein paar haben geschrieben, ach, Coach, du warst aber niedlich. Und die meisten haben Oma Heidi Mad Love gegeben. Das weiß ich zu schätzen, weil Oma Heidi ist der Boss.
Oma Heidi ist eine Legende. Und ich sag euch, wenn ich mit Patrick FaceTime und Oma Heidi ist da, oh Gott, ey, das ist so geil, ey. Einfach eine Legende.
Oma Heidi ist eine Legende. Immer einen harten Spruch am
Ende. Ey, die hat immer ein wirklich. Ich schmeiß mich jedes Mal weg, wenn sie da im Hintergrund ist und irgendwas irgendwie dich unter dem Bus.
Immer. So ist das geil, hier. Alter.
So, aber erzähl doch mal kurz, denn du warst unterwegs. Wir haben ja alle was gesehen, dass du unterwegs warst.
Ich bin seit 100 Jahren das erste Mal wieder geflogen. Und muss sagen. Erstmal habe ich gedacht.
Wie hat sich das angefühlt?
Erstmal habe ich gedacht, am Flughafen bin ich an so einer Raucherlounge vorbeigegangen. In so einem winzig kleinen Raum, alle eingefecht, alle die Masken runter, alle am Schmoken. Wo ich gedacht habe, wenn das nicht ein super Spreader-Breeder ist, ey, was. Wir wollen jetzt nicht auf Corona-Regeln eingehen, aber das macht alles für mich überhaupt, hat gar keinen Sinn gemacht. Voll im Bumsbomber nach Bangkok gesessen, alle voll, alle husten. Nase frei, egal. Auf jeden Fall war ich tatsächlich, bin ich nach Barcelona geflogen mit unserem Videokind Philipp und mit unserem Head of Football Operation, dem Frankster. Sind da unten angekommen, sind dann bei den Barcelona Dragons aufgelaufen, was soll ich sagen? Der GM Bart, was der da zusammengeschraubt hat, alter Schwede, Hut ab. Für alle, die denken, ja, Barcelona, da rollen die deutschen Teams oder polnischen Teams noch rüber. Nope.
Die sehen gut aus.
Die haben ein Stadion von einem Zweitligateam, was pleite gegangen ist. Die haben das komplette Stadion, die gesamten Facilities, was eigentlich ein Zweitligateam hat, mit Physioräumen, alles. Das ganze Stadion ist deren, inklusive Trainingsplätze, Meetingräume, die Coaching-Staff. Adam Reeder, ehemaliger CFL Head Coach, die haben eine Coaching Staff, Offense Koordinator, ehemaliger CFL Coach und CFL Quarterback, Running Back Coach von Occidental College, glaube ich, auch die Defense komplett. Die haben eine Pro Coaching Staff und dann noch spanische einheimische Coaches dazu. Die haben 30 Coaches. Ist total absurd. Das ist heftig, heftige Operation. Sehr professionell und gute Spieler. Ne? Also in der Defense haben die defensiven Imports noch gefehlt. In der Offense haben sie einen Quarterback und einen Receiver. Receiver da schon richtig abgeliefert beim Scrimmage. Er war kaum zu covern. Aber auch in der Defense haben die so ein paar Europäer. Einen aus meiner französischen Nationalmannschaft, Remy, ein Receiver, auch sehr gut. Also, Nico Lester hat viele Jahre in der GFL gespielt.
Dem habe ich in der Nazio gespielt damals.
So, guck mal, der ist da.
Schau doch, Nico, weil du den Podcast
hast. Sehr, sehr guter Safety. Also ich sag dir eins, ey, ich war überrascht, wie gut die Dragons sind und wie gut organisiert die sind. Also für die, die überlegen oder die Fan von einem European League of Football Team hier in Deutschland sind und sich überlegen, oh, soll ich mal nach Barcelona hinterherfahren? Ey, setzt euch in den Flieger, guckt euch das an. Geiles Stadion, die spielen Samstagabends in der Wärme unter den Nightlights. Das wird richtig geil. Also auf Barcelona freue ich mich sehr. Hat sehr viel Spaß gemacht, war gut. Und wie gesagt, der Headcoach Adam Reeder ist zum Totlachen. 73, ja. Aber hat noch voll den Hang-Loose-Swag. Wenn du sagst, ich kann nicht alt werden, ich bin der größte Kindskopf. Adam Reeder, 73, gefühlt 25. Also geiler Typ.
Sein.
Geiler Typ, wirklich. Also war ein sehr, sehr cooler Trip, um auch einfach zu zeigen, dass Barcelona nicht einfach nur dabei ist, weil sie dabei sein sollen. Ey, das ist für uns ein wichtiger Standort und ich bin froh zu sehen, wie professionell die das da hinbekommen haben. Da waren noch ein paar alte NFL-Europe-Größen von, von den Dragons von früher. Da war so ein Kicker, wie hieß der denn noch? Iogo. Der hat dann auch bei den Denver Broncos gekickt. Der war da, der hat dann die Kicker gecoacht. Ey, das shit, der hat eine heftigere Klebe als Björn Werner damals.
Niemals.
Also der hat ordentlich noch Knöf im Bein. Also es war sehr geil, hat Spaß gemacht. War ein langes Wochenende, gestern spät zurückgekommen. Aber jetzt.
Ja, geil. Warte mal kurz. Oh, erstmal geiles Update. Danke für dieses wunderschöne Update, weil ich komme nicht mehr so viel raus hier. Ich sehe alles nur noch über die Social-Media-Welt gefühlt. Patrick telefoniert ja auch mit mir nicht mehr in der Woche. Wie ich es euch ja schon mal gesagt habe, das ist unser Telefonat hier. Diese eine Stunde, eineinhalb Stunden Podcast. Das ist gleichzeitig auch catching up so. Ne? Aber ich würde gerne noch mal zurück zu Paul nochmal. Ich habe mich vergessen, ich wollte den ja noch, Paul, falls du das hörst, weil dein Vater ist Romantiker, soll es dir zeigen, wie drücken dir die Daumen bei deiner Schulpräsentation. Rock das Ding. Und du weißt, ich finde es geil. Ich finde es geil, wie wir alle gemeinsam, das fing ja bei dem Vater dann an, der seinen Sohn da sozusagen wahrscheinlich reingezogen hat in die Footballwelt, dass man jetzt schon, deswegen macht man das, oder? Deswegen, das ist so im Unterbewusstsein und immer eigentlich das Ziel, dass du die nächste Generation inspirierst, dass sie diesen Sport genauso lieben wie wir. Und ich finde es einfach geil, dass wir einen Achtjährigen einfach haben, der das Buch liest und der anscheinend dran NFL jede Woche gucken darf oder mit seinem Vater schon so diese Beziehung hat. Finde ich mega geil. Ich drücke dir die Daumen bei deiner Schulpräsentation. Du kriegst bestimmt eine 1++. Bin mir ziemlich sicher, das wird keine Lehrer oder Lehrerin sein, die so drauf ist wie der Typ hier auf der anderen Seite in Hamburg.
Was erzählt sie denn schon?
Auch Patrick würde dir eine 1++ geben. Ich zeige das, seine Präsentation. Ich zeige das Patrick oder würdest du auf Social Media sehen. Also, Shoutout an Paul.
Ey, da hast du noch mal was Gutes gesagt. Letzte Woche habe ich was auf Instagram gesehen. Und weil du, da hat mich jemand getaggt. Und ich dachte, wer ist denn das? Und habe dann den Namen gesehen und wusste natürlich sofort, wer das war. Und du sagst was Interessantes, dass es cool ist zu sehen, wen das, dass man die nächste Generation damit beeinflusst. So, da habe ich was gesehen. Da war ein junger Spieler, der hat bei den, als ich noch in der NFL Europe war, hat er bei den St. Pauli Buccaneers gespielt. Das war so ein
St. Pauli Buccaneers.
Das war fast so ein Sozialprojekt, Kids von der Straße holen zum Football bringen. Das war ein erstklassiges Programm, das ich unterstützt habe. Und das ist natürlich auch jetzt schon 16 Jahre her. Also, so, das heißt, der Junge ist jetzt auch kein Kind mehr. Ne? In meinem Kopf ist er halt immer noch 14, 15, aber der ist jetzt 30. So, und der hat gepostet, irgendwie hat gesehen, dass ich wohl in der European League of Football involviert bin und hat sich bedankt für, nicht dafür, dass ich ihn jetzt als Spieler besser gemacht habe, sondern weil ich ihm immer gesagt habe, seine Mutter hat ihn immer gebracht. Und ich habe ihm, und er war mal, damals noch ein wilder junger Mann, und ich habe ihm immer gesagt, ey, pass auf, eine Mutter hast du nur eine, das ist heilig, kümmere dich um deine Mutter, behandle sie mit Respekt. Weißt ja, wenn du junge, wilde Kids aus sozialen Brennpunkten hast. Und
oder auch nicht. Oder auch nicht. Es gibt auch die, die zu Hause alles hangisch haben und trotzdem deren Mütter
das stimmt,
schlecht.
Das stimmt.
Oder Eltern absolut. Schlecht.
Das stimmt auch. In seinem Fall war es aber die andere Variante. Und er hat einfach davon geschrieben, was es ihn gebracht hat, jemanden zu haben, der ihn über den Sport hinaus beeinflusst hat, sich um seine Mutter zu kümmern, wie man mit Frauen umgeht. Und dass er es immer beeindruckend fand, wie ich mit meiner Frau umgegangen bin. Damals war sie noch meine Freundin und jetzt Kinder habe als Vater und dass ihn das zum besseren Mann gemacht hat. So, da habe ich gedacht, okay, das ist besser als jeder Ring, der hier steht. Das ist besser als jede Meisterschaft, die du gewinnst. Das ist ultimativ der Grund, warum du junge Menschen coachst und warum du deinen Einfluss dafür nutzen musst, die nächste Generation zu erreichen. Und selbst hätte ich alles falsch gemacht, einen habe ich erreicht, einen habe ich zum besseren Mann gemacht. Er hat sich meine ganze Karriere, ob nun gut oder schlecht, ob man sie mag oder nicht, hat sie sich gelohnt. Deshalb an alle Jugendcoaches da draußen, egal welche Sportart, seid euch darüber bewusst, alles, was ihr sagt, was ihr macht, hat Einfluss auf die nächste Generation. Und wenn ihr einen positiv beeinflusst, habt ihr schon eine Menge richtig gemacht. So, und eine Menge, wo wir bei einer Menge richtig gemacht sind, Lass uns doch mal über.
Jetzt hast du mich getriggert mit deiner Speech. Jetzt. Oh, weil da will ich noch eine Sache dazu sagen. Ich muss noch eine Sache dazu, dann können wir das beenden. Weil das ist ein Mindset, was ich von Anfang an mitgenommen habe. Ja? Alle Leute, die auch schon das Buch gelesen haben, sind ein bisschen tiefer eingetaucht in meine Jugendzeit, ne? Teenagerzeit.
Sag mal, wie heißt das Buch?
My American Football Dream. Aber pass auf.
War das nicht ein Spiegel-Bestseller?
Hashtag Werbung müssen wir mit reinwerfen. Nein, aber pass auf. Weil das ist ein Ding, was auch, keine Ahnung, was meine Freunde heutzutage immer noch sagen, wenn wir mal wirklich so, kennst du, man setzt sich irgendwo hin, hat dann so ein Real Talk, auf einmal ist jeder so ein bisschen emotional und dann spricht man über alte Zeiten. Und es war wirklich so, was war der Unterschied, warum ich das dann doch geschafft habe, meiner Meinung nach, mich durchzusetzen? Weil ich war kein Follower, sondern ich war ein Leader. Pass auf, das will ich einmal kurz erklären. In einer Gruppe ist man oft, ne, als Jugendlicher oder auch generell, wenn du erwachsen bist, gezwungen, mitzugehen. Du wirst mitgereist, ne? Also mitgerissen. So. Du wirst Leute folgen. Ja. Mitgerissen. Du wirst sozusagen einfach da so reingezogen, ne? Dass du einfach vielleicht mal falsche Entscheidungen machst. Hab keine Angst, auch mal der Außenseiter zu sein, wenn du weißt, das zieht dich in eine richtige Richtung. Verstehst du, was ich meine? Sei ein Leader. Du kannst auch mal von der Gruppe weg, dich so abbrechen und sagen, weißt du was, um meine Ziele sozusagen zu verwirklichen, muss ich jetzt diese Entscheidung für mich machen. Nicht für die Gruppe, sondern für mich. Und das war der Grund damals, für mich war das Ding, und es ist, jeder soll sein eines Teil machen, ich wollte ein Profisportler werden in Amerika. Ich habe nicht geraucht, ich habe nicht gekifft, ich habe nicht gesoffen, ich habe keine Party gemacht, weil für mich war das einfach in diesem Moment nicht wichtig. Das heißt nicht, dass man das nicht machen kann und trotzdem erfolgreich sein kann. Für mich war es aber in diesem Moment nicht wichtig und alle meine Kumpels, ne, haben natürlich das gemacht und ich habe gesagt, ey, ist okay, ich respektiere das, wir sind trotzdem Freunde, aber geht eure Party machen, ich gehe nach Hause, ich gehe pennen, weil morgen früh gehe ich wieder ins Fitnessstudio. Und diesen Mindset hatte ich schon sehr früh mit 14, 15, 16 und das war der Grund meiner Meinung nach, warum ich das dann auch geschafft habe, diesen Sprung nach Amerika, da mich durchzusetzen und das dann bis nach oben zu schaffen. Also habt keine Angst, deswegen, das musste ich auch noch dran denken, wo ich wieder Paul gesehen habe, alle. Wer weiß, vielleicht sagen die anderen, die sind keine Football-Fans und sagen, Paul, warum hast du dieses Buch ausgesucht? Ist doch egal, weil Paul das möchte. Weißt du, was ich meine? Ihr könnt, ey, das ist halt, so bringe ich das auch meinen Kindern bei. Das merkst du schon, du weißt ja selber, wenn Kinder miteinander spielen, werden immer Kinder ausgegrenzt, oder? Hast du das schon mal gesehen?
Ja, das ist so. Immer.
Ich bringe deinen Kindern das bei, respektiere jedes Kind und fang nicht an, da werde ich richtig, also habt ihr meine Erziehung letzte Woche schon gehört. Aber ich sage, das bringe ich meinen Töchtern, das ist mir sehr, sehr wichtig, respektiere jedes Kind und sag denen höflich, wenn du in diesem Moment gerade nicht mit dem spielen willst oder du spielst gerade mit jemand anderem, sag es der Person und nicht einfach umdrehen, kalte Schulter zeigen, abhauen, das tut einem anderen Kind weh. Weil das sehe ich, weil in der Nachbarschaft hier sind sehr, sehr viele Kinder und dann nehmen Leute immer Seiten und sind, wo ich manchmal denke, so, why? Das Kinder sind schon hart, so manchmal, ne? Natürlich sind Kinder, aber für mich ist es wichtig, sowas beizubringen, dass man jedes Kind respektiert und nicht irgendwie auslacht in der Gruppe, ein Kind, weißt du, was ich meine? So eine Sache macht
Kinder
man nicht.
Kinder sind ja auch ein Spiegel ihrer Eltern, nicht ganz Fall. Und gar, aber doch zum großen Teil.
Ich würde auch sagen, sehr, sehr großen Teil.
Insofern, jetzt sind wir aber weit abgedriftet. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Pathway-Programm.
Ja, da müssen wir.
Mir war gar nicht bewusst, wie viele internationale Spieler durch dieses Programm jetzt schon in der NFL sind. Nicht gar nicht mehr auf dem Pathway-Programm, aber jetzt fest in der NFL. Weil es sind 14 Stück, ne?
Ja, wir haben ja die Liste, das hat der NFL Deutschland ganz geil mal zusammengefügt und sehr geil gepostet über die Jahre 2017, die sind noch alle drin, wir müssen nochmal erklären, wie das Pathway-Programm funktioniert, weil viele, viele von euch haben ja gefragt, könnt ihr das nochmal erklären? Deswegen lassen wir nochmal probieren zu erklären. Also, die NFL London, das ist der Will Brice. Ich glaube, der ist der Head-Off von diesem Programm.
Ist er geworden, das war früher Adam Durden, okay. Der jetzt Linebacker-Coach Trainer bei den Dallas Cowboys ist.
Genau, das fing ja dann an mit Moritz Böhringer, ne, das wissen wir alle. Aber wie funktioniert das? Die schicken meistens so 7, 8, 9 Jungs, filtern sie raus aus der ganzen Welt, also außerhalb von den USA. und schicken die dann, wenn die ausgefiltert sind, die besten Prospects nach IMG, nach Florida, Bradenton, Florida. Da habe ich auch trainiert. Da kann man sich mega geil vorbereiten. Da trainieren die dann, ich glaube, 18 Wochen für diesen International Combine oder International Pro Day. Und dann werden vier, also sozusagen eine Division, kriegt so einen Allocation-Slot von dem Pathway-Programm, also International-Slot. Das heißt, du kriegst einen extra International-Spieler in den Practice-Squad.
Zugeteilt.
Zugeteilt. Heißt, die haben einen Practice-Squad-Spieler mehr als andere Teams.
Genau.
Diese Divisionen rotieren über die Jahre durch. Dann haben die Jungs die Chance, im Trainingscamp sich durchzusetzen und trotzdem in den 53-Man-Roster, jetzt ist ja 55-Man-Roster, wegen Corona. Das ist die Frage, wird sich das alles wieder ändern? Oder war das jetzt CBA? Es waren ja so viele Regeln, die sich durch Corona wieder verändert hatten. Wer weiß, plus 50, ne? Haben sie die Chance, in den Stammkader sozusagen reinzukommen? Wenn nicht, haben die aber 100% safe diesen Practice-Squad-Spot und können nicht gecuttet werden, weil der normale Practice-Squad-Spot, da kannst du jede Woche gecuttet werden. Jede Woche. Kannst aber auch von anderen Teams
geclaimed werden.
Genau, geclaimed werden, aktiviert werden und hast eine Chance. Wenn du aber es nicht in Team schaffst und in diesen Practice-Squad für internationale Spieler durch dieses Programm kommst, können dich andere Teams auch nicht claimen. Also du bist dann garantiert ein Jahr drin, wie David Bader beim Washington Football Team. Der war letztes Jahr in der Situation. Der Jakob Johnson von den Patriots, der hat sich so gut gemacht, hatte dann die Chance, richtig unter Vertrag in dem 53-Man-Roster zu kommen und hatte dann gar nicht sozusagen diesen Practice-Squad-Tag gebraucht. Also im schlimmsten Fall sind sie immer Practice-Squad und das für 2 Jahre nach meinem Verständnis. Heißt, David Bader wird dieses Jahr auch beim Washington Football Team sein, wird jetzt aber wieder die Chance haben, im Trainingscamp dich durchzusetzen, um im richtigen Kader zu kommen. Wenn nicht, ist er immer noch ein Jahr garantiert in dem Practice Squad. Und was danach passiert, keine Ahnung. Dann ist es so, sind so
Free genauso Agents. Genauso wie Sandro Platzkummer, der bei den Giants ist.
Genau.
Hatten wir ja auch schon mal bei uns auf YouTube. Mhm. So, und dieses Jahr ist aber ja ein Deutscher dazugekommen.
Genau, dieses Jahr, das sind 5 Leute. Der eine, dieser aus Chile, Sami Reyes, war so ein Freak, dass das Washington Football Team ihn direkt unter Vertrag genommen haben nach dem Pro Day. Heißt, er wurde gar nicht allocated in dem Programm, aber natürlich zählt er ja unter das Pathway-Schirm. Ne? So, die 4 Spieler, die dann allocated wurden, NFC West, da ist natürlich ein Deutscher dabei, Aaron Donker. Der wurde zu den Seattle Seahawks, das ist ein Linebacker. Über den reden wir gleich nochmal ein bisschen, weil den kenne ich natürlich sehr gut. Dann wurde, jetzt musst du mir helfen mit dem Nachnamen, ey. Aus Österreich ein Titan zu den Arizona Cardinals. Bernhard, hast du das offen gerade? Ich weiß, ich bin so schlecht mit Namen, ey. Es tut mir leid.
Seikowitz.
Okay, das hätte ich auch gesagt. Dann der Max Pirscher. Der ist aus Südtirol, glaube ich. Spricht
italienische
auch,
Seite.
Genau, spricht auch Deutsch. Ich glaube, der war letztes Jahr in Hildesheim.
Ja, Offensive Lineman, der ist zu den Rams. Gerät. Ja. Freut mich sehr für ihn.
Und dann noch ein Offensive Liner, Alfredo
Guterres.
Okay, Offensive Liner zu San Francisco 49ers aus Mexiko. Okay, also herzlichen Glückwunsch, das ist mega geil. Ich finde das Programm mega cool, weil das öffnet einfach wieder Türen in verschiedene Länder, dass da auch der Markt wächst für diesen wunderschönen Sport. Aber wollen wir nochmal kurz zu Aaron Donker, da müssen wir nochmal kurz ein paar Minuten drüber sprechen, weil er ist so, also wie soll man sagen, der hat das so hart verdient, in dieses Programm reinzukommen und diesen Spot zu bekommen. Und ich freue mich natürlich auch, dass es die Seattle Seahawks sind, weil wir wissen ja, in Deutschland ist es eine riesen Fanbase da. Und das ist einfach geil. Also Aaron Donker, pass auf, seine Story war, er war ein Ex-Basketballspieler aus Göttingen, hat dann gesagt, ich möchte Football spielen, hat bei den Düsseldorf Panthers angefangen, hat ein Jahr dort gespielt und hat die GFL angeführt in Sacks in dem einen Jahr. Also ist so ein Freak-Athlet. Dann ist er zu Christian Mohr. Shoutout an Christian Mohr, der in Aachen ehemaliger NFL-Spieler und NFL-Spieler, war auch im Practice Squad von den Seahawks und Cleveland Browns, glaube ich.
Korrekt.
Der kommt auch in meinem Buch vor. Er war so, wo ich bei diesen Development Camps, die ihr mit der NFL Europe hattet, war er sozusagen die Inspiration für mich, zu sagen, ich will auch wie er ein deutscher Defensive End sein in der NFL. Der trainiert ja jetzt, MMA-Fighter, Boxer und Football-Athleten in Aachen, hat sein eigenes Gym. Und da hat Aaron
und
Donker...
Ist eine Maschine.
Er ist noch immer noch eine Maschine. Maschine. Er hat die ganze Zeit Aaron Donker sozusagen, ja, gementort, ne? Hat, wo er bei dem Panthermann hat er, glaube ich, trainiert, sozusagen in der Offseason. So, dann hat Christian Moll sich bei mir gemeldet und gesagt, ey, guck dir mal diesen Typen an, voll der Athlet, noch neu zum Football. So, da haben wir ihn an ein Junior College geschickt, ein Stipendium klar gemacht. Dann hat er da 2 Jahre gespielt, hat ein Division 1 Stipendium bekommen, aber er war ein bisschen älter, deswegen hat er Eligibility-Probleme. Er war ein Jahr bei Arkansas State, hatte da aber Pech, weil er nur ein Jahr dann da sein durfte, weil er schon irgendwie 2 Jahre verloren hatte. Dann noch durch Junior College, ist jetzt auch eine ganz lange Story, wie das funktioniert. Hatte aber nur ein Jahr sozusagen rein theoretisch sich zu zeigen. Das ist natürlich zu wenig, ne? Wenn du irgendwie gerade im neuen System bist, dann haben die ihn vom Passrusher zum Linebacker gemacht. Das ist auch nochmal eine unglaubliche Transition. So, dann hat er die ganze Zeit trainiert, ist wieder zurückgekommen, mit Christian Moore weiter trainiert und dann war das Ziel in der Gruppe, ne? Christian Moore kennt die auch, Will Bryce, dann habe ich auch Will Bryce noch, also die wussten eigentlich schon, wer er aber ist, weil die haben eigentlich jeden, der schon in Amerika war, auf dem Colleges, haben die schon die Daten. Und dann wurde er eingeladen nach IMG und ich sagte, der Typ ist so ein Athlet. Und weißt du, was das Geilste ist? Er ist noch einer von diesen Oldschool-Spielern, was ja heutzutage nicht mehr zu finden ist. Hey, guck mal, wie hart ich trainiere auf Social Media. Weißt du, was ich meine? Das wird immer schlimmer. Und dieses ganze Konzept von, weißt du was, ich arbeite einfach hart und wenn es alles passiert, und dann werden die Leute mich wieso kennen. Das gibt es nicht mehr so oft. Und dann auch unter den Europäern. Ne? Jeder ist irgendwie nur noch auf Social Media, will sein Warm-up hochladen und tun, als wäre das geilste Workout-Video. So, ne?
Spür ich da ein bisschen Hass?
Nein, ich will einfach nur sagen, das ist nur Real Talk, weil das ist einfach, das macht, keine Ahnung, das bin nicht ich, so, ne? Jetzt im Nachhinein, shit, wenn ihr es geschafft habt, macht euer Ding auf Social Media.
Deine Tap-Tap-Viral.
Der macht, was der wollt, so, ne? Ding. Aber pass auf, dann, wo war ich denn jetzt?
Du bist schon wieder im Laberlauch-Modus.
Pass auf, wir müssen noch kurz die Zeit geben, weil Christian Moore hat mit Christian Moore auch was über ihn vorbereitet. Pass auf, ich sag noch eine Sache. Er hat einfach so verdammt verdient, weil das einfach so ein guter Mensch ist und einfach so ein Hard Worker ist. Und ich drücke Aaron die. Und Aaron werden wir auch hier nochmal irgendwie in Football Bromance TV einladen. Er ist jetzt im Rookie Minicamp schon nächste Woche. Und hat er schon mit ihm gesprochen, hat gesagt, ey, wann wollen wir, ich hatte immer ganz gesagt, ey, wenn du das schaffst, kriegt Football Bromance exclusive das erste Interview. Und dann hat er auch gesagt, ey, was ist los, wollen wir das Interview machen? Da habe ich gesagt, ach, mach erstmal ganz entspannt der Rookie Minicamp und dann schnappen wir uns den Aaron Donker.
Und nicht nur er, auch Christian Moore schnappen wir uns, weil den, was der Mann, der hat ihn vorbereitet und ich kenne Christian Moore, wir waren gleichzeitig in Cleveland, auch in der NFL Europe, ich als Trainer, er als Spieler und Christian Moore war damals schon ein Freak. Aber was der aus Aaron rausgeholt hat, ich habe da was gesehen von Corbin Smith aus der NFL. Aaron Donker ist der vierte Spieler seit 2000 in der NFL, der mit seiner Größe, der ist glaube ich fast 6'4", so groß wie du, der mehr als 240
Pfund. Nein, Aaron ist, das war seine Challenge, er ist so 6'1". Der ist kürzer. Was? Das war sein Problem, warum die ihn zum Linebacker umgeschult haben, weil er zu kurz ist für einen Pass-Rusher, haben die immer gesagt. Meiner Meinung nach ist immer noch sein bestes Ding, Pass-Rushen, aber hey, ich bin kein Coach.
Aber er ist der vierte seit 21 Jahren in der NFL, der mehr als 240 Pfund wiegt, also über 110 Kilo, 4-4-6 oder schneller gelaufen ist auf 40 Yard. Was ist das bitte für eine Zeit? 39 Inches Vertical oder mehr? Ich meine, der springt, der läuft schneller als Cornerbacks, springt höher als viele Receiver und dann noch mehr als 22 auf der Bank. Also solche Zahlen in der Kombination mit der Size und dem Gewicht gab es nur 3 andere, die das in der NFL seit 2000 geschafft haben. Daran siehst du mal, was der für ein Athlet ist und was Christian Moore für einen erstklassigen Job gemacht hat, ihn auch dahin zu pushen. Deshalb, ich freue mich sehr für ihn, ich drücke ihm so die Daumen, dass wir ihn tatsächlich irgendwann auf dem aktiven Roster sehen werden. Wenn ihr euch mal seine Workout-Videos oder von seiner dieser Pro Day bei der IMG, wenn ihr euch das mal anguckt, ey, heftiger Athlet.
Er ist smooth. Er ist einfach twitchy, nennt man das, dass er sehr flüssig ist. Und einfach smooth in seinen Drills. Geht mal auf seine Instagram-Seite. Lass Liebe, das habe ich schon mal in die Story gepackt. Und auch die anderen Jungs.
Er ist 1,88 Meter, 6'2".
Leider können wir über, ich kenne die anderen leider persönlich nicht, deswegen kann ich nicht so viel über die erzählen, aber auch natürlich Shoutout an die ganzen anderen, ne? Südtirol, Österreich, der deutschsprachige Raum drückt jeden die Daumen. Wir haben viele Fans in Südtirol. Pass auf, jetzt wo ich mich gerade dran erinnere, Shoutout an die Bromantiker in Südtirol. Hat letztens erst einer eine Nachricht geschickt, dass wir die immer nicht erwähnen. Also Shoutout an Österreich, Schweiz, Südtirol und ganz Deutschland.
So. Liebe Romantiker, wir haben, 80% Männer, vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer.
Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich selber zu kümmern als Männer.
Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade auch für Männer ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann.
Ja, ein paar unserer liebsten Vorteile von AG1. Erhaltung der Haare. Oh, heikles Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht, aber es war alles naturell.
Ja? Warst nicht in der Türkei?
Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink, ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen nämlich schon längst, dass es ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei, Stichwort, graue Haare. Ja, okay, aber bei mir wird es auch grauer darum, weil ich kenne es auch so. Also, und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze, ey. Ich sag's dir, ich so, shit, okay.
Und deine Nägel sind auch besser geworden, deshalb kaust du auf denen oder was?
Nee, ich kau nicht auf meinen Nägeln. So, aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht's um richtige Männlichkeit im biologischen Sinne. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testosteronspiegels, boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ihr habt viel Kinder. Leute, ich muss aufhören. Also ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG1 enthalten sind. Also, was kommt, erzähl. Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel unterstützt wird, Patrick?
So, AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Mm. Man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne, die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Diese Energie, die kann ich echt gut gebrauchen.
Voll mit den ganzen Trips, die wir gerade haben.
Reisen, ja? Kinder, viel arbeiten.
Jetlag. Da braucht man echt jede Unterstützung. Also, für die Bromantiker, wie immer, ja, Leute, hört zu. Unterstützt eure Gesundheit auf drinkag1.com/bromance und sichert euch bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
Die wir jetzt hier natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs.
Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind.
Dass ihr jederzeit raus könnt.
Das ist sehr wichtig. Also alle Informationen wie immer in den Shownotes. So, jetzt kommen, ja. jetzt müssen wir, jetzt fangen wir richtig an.
Ja, aber wir müssen einmal noch mal kurz über Social, wo wir bei Social Media sind, müssen wir bei Social Media bleiben.
Oh, stimmt.
Hast du gesehen, DK Metcalf bei den Olympic Trials, also diese Vorausscheidung für Olympia, ist er die 100 Meter gelaufen. Und das Absurde ist, der läuft damit als Footballspieler. Der sieht, wenn du das Video anguckst, der ist ja viel größer und viel gejokter als alle anderen. Weil, sieht aus, als würde ein Pferd damit rennen. Und dann schreiben tatsächlich viele, ja, der ist ja nur Vorletzter geworden.
Ey,
der
okay.
Ist eine 10,37 gelaufen. Mit seiner Size, guckt euch das Video an, das sieht aus, als würde er mit Kindern laufen, weil der Typ so ein Pferd ist. So, und der ist jetzt bei den olympischen Ausscheidungen, ist er Vorletzter geworden mit einer Zeit von 10,73. Und alles, was Leute schreiben, ist, ja, ist er nur Vorletzter geworden?
Hier ist,
wie bitte?
Ich bin bei dir. Das ist genau das, was ich ansprechen wollte. Wir haben ja nur hier in unserem Ablauf DK Metcalf, Runs 100 Meter, haben wir hingeschrieben. Ich habe die Kommentare gesehen und war so, du merkst einfach, das weiß ja, was ja normal ist, wenn nicht jeder ein Leistungssportler sein konnte, wie viele auch, die sich Experten nennen in den Kommentaren, einfach keine Ahnung haben vom Sport, was das für eine Leistung war von DK Metcalf, dass der so schnell rennen kann als Sportler, der sich nicht darauf konzentriert hat. Der hat vielleicht die letzten paar Wochen ein bisschen gesagt, komm, ich trainiere mal dafür. Das war, weil Leute haben auch gesagt, ja, denkt der kann wirklich jetzt hier auch noch 100-Meter-Läufer werden bei der Olympia für Team USA. Weißt du, was ich daran liebe und warum DK Metcalf viel, viel Respekt von mir jetzt hat? Wirklich, er hat so viel Respekt verdient. Alle anderen, und das war auch seine Antwort, alle anderen erzählen immer, die sind die Schnellsten. So, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, so Terry Kill und die ganzen anderen, auch damals schon Terry Owens, Chad Ochocinco. Aber keiner hat sich getraut, jemals sowas zu machen. Weißt du, was DK sagt? Weißt du was? Mir egal, ob ich zerstört werde, ich weiß nicht, wie das ausgehen wird, aber ich will mich mal selber als Competitor challengen und mit dem besten Sprinter in den USA rennen. Erstens, dass er die Chance bekommen hat, geil, weil das hat dir aber gezeigt, was das für ein Monsterathlet ist, nicht nur bei dieser Körpergröße, sondern auch alleine die anderen Männer, die da mitgerannt sind, die machen das seit 5, 6, 7 Jahren professionell das ganze Jahr lang und konzentrieren sich und fokussieren sich da drauf. Ey, und der war nur ganz knapp dahinter. Das waren 9 Leute und der Erste gewonnen ist irgendwie eine 10-1-7 gelaufen. Weißt du, was ich meine? Und dann kommt DK Metcalf, der sich ganze Zeit auf eine ganz andere Sportart konzentriert, macht vielleicht für ein paar Wochen ein bisschen Technik und alle Leichtathleten unter euch wissen, wie wichtig auch Technik ist an den ganzen Sprints und Sprüngen.
Und wie gesagt, guck dir mal die Size an von DK Metcalf.
Leute schreiben hier Sachen rein, als hätte er, als so, ja, okay, hat voll versagt und sowas. Oh, und pass auf, da habe ich einen Screenshot sogar. Und das sagt dir wieder auch die Medien, was ich ja, keine Ahnung, das macht jetzt keinen Sinn, aber ich mache es trotzdem. Ich habe es dann gegoogelt nochmal, weil ich wollte nochmal die richtige Zeit raussuchen. Gerade eben, bevor wir gestartet sind. Weil wir in Deutschland sind, mit dem deutschen Google kriege ich ja die deutschen Medien, die darüber berichten. Die ersten drei News, ich sage jetzt nicht die News-Outlets, ne? Aber hier, NFL-Footballstar Metcalf bei 100 Meter Ausflug 10,37. Letzter. DK Metcalf, NFL-Star, Sprint um Olympia und wird Letzter. Leichtathlet 100 Meter Ausflug von NFL, DK Metcalf, misslingt. Versteht ihr, siehst du den Trend? Immer das Negative noch zum Ende. Warum ist das so? Warum müssen wir immer negativ sein? Ich verstehe es nicht.
Und bitte nicht vergessen, der ist 1,93 Meter, wiegt 104 Kilo und ist ein professioneller Footballspieler, der eine lange Saison hinter sich hat, richtig abgeliefert hat. Dann hat er eine verdammt kurze Vorbereitungszeit und rennt da mit. Und wird eben nicht Letzter, wird Vorletzter, ist aber scheißegal, der ist 10,37 gelaufen. Wie gesagt, das ist, ich glaube, mit Technik und Training, wenn er sich nur darauf fokussiert, sind da noch ganz andere Zeiten möglich. Und nur mal so als Vergleich, ich glaube, bei einer deutschen Meisterschaft, da ist noch kein Deutscher, ist eine unter 10 gelaufen.
Ich guck mal kurz.
Nein, es ist noch keiner unter 10 gelaufen. Ich glaube, 10,01 von Reus ist das schnellste in Deutschland. Mit 2,2 Meter Rückenwind aber, ne?
Auch immer sehr, sehr
so, also wichtig. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das ist schon heftig für einen Athlet mit der Größe. Einfach mal so in der Offseason. Ah, okay, ich mach mal mit. Und läuft 10,37. Das ist schon, also meine das ist schon ein dicker verdient. Strumpf.
Meinen auch. Ich hab das gesehen und ich wusste, er ist schnell und aber dann sieht man nochmal den Vergleich, was, glaube ich, auch jeder mal sehen wollte, einfach mit professionellen Sprintern. Und dann, ich hätte nicht mal gedacht, dass der so annähernd mithalten kann. Weil Da ist es auch der Start, die Antizipation, wenn du so ready, set, pff, weißt du, was ich meine? Das ist alles, was du mit einkalkulieren musst, wenn es um Hundertstel geht. Ey, das ist halt ein ganz anderer Sport, so. Aber dass der so mitgehalten hat, hätte ich nicht gedacht.
Und DK Metcalf ist ja jetzt auch nicht einer der Receiver in der NFL, wo man sagt, das ist einer der drei Top-Speedster in der NFL. Es gibt sicherlich ja noch einige, die schneller sind als DK.
Tyreek Hill würde ich gerne mal auch da in dieser Situation sehen, ne?
Und das ist das, was ich sagen will.
Aber
und,
weißt du was?
In Amerika hat einer wirklich, ich weiß gar nicht wo, hat einer geschrieben, warum beschwert ihr euch? Guck mal, welche Aufmerksamkeit er gebracht hat für Leichtathletik.
Wirklich, ey.
Was sonst kein Arsch interessiert, diese Trials so. für Olympia interessiert keinen, wer da läuft. So, jetzt ist er dabei, ist mitgelaufen. Einige sagen, was soll denn das? Der will nur sein Ego boosten. Nee, hey, der kriegt schon genug Aufmerksamkeit. Ich finde es gut, dass er die Aufmerksamkeit mitnimmt dahin, wo es eigentlich nur Amateursport ist, weil die verdienen nicht mal 1% von dem, was er verdient.
Na, vor allem, ich bin ganz ehrlich, so Leichtathleten, die 4 Jahre lang darauf hinarbeiten, für diesen einen großen Moment, finde ich für mich unfassbar, dass ich kann mich da gar nicht so hineinversetzen, wie hart das sein muss. Und dann hast du Athleten, die dann sozusagen auch da sich dann direkt verletzen oder kurz davor und dann kannst du wieder erst, um bei der Olympia mitzumachen, musst du wieder 4 Jahre warten. Also ich finde es extrem, und weil du gerade gesagt hast, die kriegen gar nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen haben, zum Beispiel auch jetzt in Geldern, ne? Das sind ja viele, das habe ich letztes Mal rausgefunden, dass die meisten ja auch arbeiten, also sie müssen arbeiten halt, ne? Die können sich nicht von morgens bis abends darauf konzentrieren, die haben halt richtige Jobs, ne?
Ja, die meisten, die da ja laufen, kommen ja aus dem College Track and Field. Die machen schon nichts.
Nee, anderes. Sorry, ich meine jetzt gerade in Deutschland. Ich meine jetzt die Leichtathleten in Deutschland. Da sind alle Polizisten oder Soldaten, ne? Meistens.
Genau, das sind tatsächlich in der Tat irgendwie Sportkompanie oder wie das da heißt. So, deshalb Hut ab, ich fand's geil.
Es war nicht jetzt geplant, 40 Minuten über diese Themen zu sprechen.
Ja, aber das war mal wichtig. Jetzt ordnen wir mal die NFC ein mit den Draft Grades.
Wir sind, die ganze Amerika und die ganze Footballwelt hat eigentlich schon damit abgeschlossen, aber nicht hier bei Football Bromance. Wir sprechen noch über die NFC Draft Grades. So, dann das fangen wir mal an, ne?
NFC North, Herr Werner, bist du bereit?
Du bist bereit. Ich bin bereit.
So, ich fange mal an mit den Chicago Bears.
Okay.
Oder Bears, wie sie einige
Wir setzen
nennen.
Uns aber ein Limit, weil wir sind ja nicht Laberlauch-Modus. Ich weiß, wir waren beide schon heute sehr auf dem Laberlauch-Modus, aber wir müssen uns jetzt ein bisschen. Weil sonst haben wir drei Stunden Podcast heute.
Nein, werden wir nicht haben. Pass auf. Chicago Bears kriegen von mir
gespannt.
Eine glatte 1.
Eine glatte 1.
Sag ich direkt vorneweg. Ich sag
da schießt
auch, warum.
Du direkt mit dem ersten Team, kommst du hier raus und sagst eine glatte 1.
Eins, warum? Ey, die haben Andy, denk an Andy Dalton. They told me I'm the number one quarterback. So, und alle so, oh, Andy Dalton im ersten nach Mitch Trubisky, jetzt Andy Dalton. Oh, shit, oh, nee. Und dann machen sie einen Move, traden rauf, geben den First-Round-Pick für nächstes Jahr auch noch weg und kriegen Justin Fields, den ich ja an Nummer 3 hatte, statt Trevor Lawrence. Weil, denk mal bitte dran, was der Typ geliefert hat in den letzten 2 Jahren bei den Buckeyes. Der Typ ist akkurat, macht gute Entscheidungen, auf dem Feld zumindest, 67 Touchdowns zu 9 Interceptions, 68% seiner Bälle kommen an. Der Typ ist tough, hat richtig, denkt mal dran, wie hart der bekommen hat gegen Clemson. War das nicht gegen Clemson?
Ja, und na, die haben die
kommt
Spiel
zurück
aber gewonnen.
Und kommt zurück und schreddert die. Der Typ ist 6'3", 100 Kilo, läuft 4'4". Noch irgendwelche Fragen? Also das für mich, Bombenpick, alles richtig gemacht. Zweite Runde, kommen sie raus und nehmen für mich den Offensive Lineman, den ich auch gerne gehabt hätte. Tevin Jenkins, Oklahoma State. Ein Runblocker, ein mieser Grinder. Geiler Pick. Dann haben sie noch einen Running Back, Khalil Herbert. lass mich mal gucken, gedraftet von Virginia Tech, wo ich sage, auch der ist ein guter Pick. Larry Borum von Missouri, noch ein Offensive Tackle. Und dann von North Carolina, Das Newsome. Und ein Cornerback, Thomas Graham von Oregon, der 2020 rausgeoptet hat, aber 2018 und 19 richtig gut gespielt hat. Insofern, einige von den Jungs da unten, Runde 6 und 7, kenne ich nicht. Aber ansonsten, die ersten beiden Runden und auch 5 und 6, was sie da noch an Value bekommen haben, haben alles richtig gemacht. Deshalb für mich eine 1.
Nice. Wir starten schon mal gut hier rein. Bei mir, ich mache die NFC East und ich fange an mit den Dallas Cowboys. Und ich muss auch sagen, direkt, da können wir gleich mal rausschießen mit der Note. Bei mir kriegen sie eine 1-. So, hier ist der Grund. An der 12. Stelle, die hatten eigentlich den 10. Pick. Gefühlt jeder wusste eigentlich, sie wollen einen von diesen Top 2 Cornerbacks nehmen. Dann ist es aber so passiert, dass die schon weg waren. Carolina Panthers, J.C. Horn, dann an der 9. Stelle Patrick Surtain, glaube ich. Ne? Also die zwei waren dann davor weg, wo dann die Cowboys gesagt haben, smarter Move, komm, wir traden mal runter, wir gucken mal, wer traden möchte. Wir gehen 2 Picks nur nach unten, vom 10. Pick zum 12. Pick und dafür kriegen wir einen drittrunden Pick. Weißt du, was ich meine? Heißt, deren Top-Spieler war was weg, ein Cornerback, was sie brauchen. Oh, weißt du was, wir gehen 2 Picks runter, da sind noch ein paar geile Spieler und holen uns aber noch einen Drittrunden-Pick und können einfach einen zusätzlichen, und ein Drittrunden-Pick kann immer noch ein Impact-Spieler sein, ne? Deswegen meine ich, was ich letztes Mal erklärt habe, erste, zweite, dritte Runde und auch in den späteren Runden, aber das weißt du ja noch nicht im Draft, ne? Meistens gehst du ja davon aus, wer sind die geilsten Spieler, deswegen erste, zweite, dritte Runde. So, haben sie noch den 84. Pick, wo sie dann nachher noch einen Edge-Rusher geholt haben, Chauncey Golston von Iowa.
Aber du hast ja jetzt gar nichts zu Micah Parsons gesagt.
Ach so, habe ich das noch gar nicht gesagt. Okay, warte.
Nein.
Mit dem 12. Pick. Mit dem 12. Pick, Micah Parsons von Penn State. Mega-Athlet, wir haben alles schon über ihn erzählt, was man erzählen
Bester
kann.
Bester Defender im Draft.
Holy smokes, ne? Einzige Ding, was jetzt im Nachhinein rauskommt, die Dallas Cowboys haben ein paar Spieler. Es war Micah Parsons und warte. Ich gucke, wer war das? Calvin Joseph ist ein Cornerback. An einer zweiten Runde haben sie gedraftet. Sie brauchten einen Cornerback. Sie haben sich einen Cornerback geholt. Viele hatten Calvin Joseph ein bisschen Tag 3 vom Draft, aber die haben sich geholt, was sie brauchen. Das ist ein Cornerback. Aber die beiden und plus noch einer aus den späteren Runden, die haben, wo manche Teams gesagt haben, Character Issues. Da war eine Historie mit ein paar Sachen. Ich gehe aber jetzt basierend einfach nur, was das für Spieler sind, was für Athleten sind, was ich gesehen habe. Ja, deswegen die 1-. Dann haben, dritte Runde, haben sie noch einen Interior Defensive Lineman geholt von UCLA, auch ein Monster, übelster Athlet. Jetzt ist der Name wieder, ey. Pass auf. Osa. Warte. Lass mich kurz. Osa. Odigizuwu.
Was?
Hier steht das Pronunciation, ich hab's extra aufgemacht. Ach so. Warte, ich schick's dir. Warte. The Pronunciation Guide hat jetzt so gesagt. Wie würdest du es aussprechen? Odigizuwu steht hier auf Google. Guck mal. Weiter geht's, warte, ganz kurz, weil die haben ganz viele Picks gehabt. In der vierten Runde haben die einen Steal bekommen. Jabril Cox von LSU, der bei North Dakota State davor gespielt hat, dann ein Jahr zu LSU, übelster Coverage-Linebacker. Mega-Stil, musst du draften in der vierten Runde. Natürlich, wo soll der spielen? Ne? Die haben Vanderish, die haben Jalen Smith und jetzt haben sie Micah Parsons schon geholt. Ah, egal, wenn du in der vierten Runde so einen Athleten bekommst, vor allem auf der Linebacker-Position, wo du viel cover musst heutzutage.
Aber pass auf. In der vierten Runde die haben die Fifth-Year-Option von Leighton Vander Esch genommen.
Warum kaufst du mir denn gerade noch? Hatte ich aber gerade
vergessen. Oh, sorry.
Aber nee, hätte ich gerade vergessen, aber perfekt, dass du es gesagt hast. weil ich habe es eigentlich nicht vergessen,
aber warum klaust du mir das?
Aber krass, ne? Also, das muss entweder wegen Verletzungshistorie schon sein, weil der war jetzt schon ein paar Mal verletzt.
Ja, ja.
Oder sie sagen, er ist geil, kann tackeln, alles dies, das, Ananas, aber er muss auch vielleicht besser, noch besser covern. Keine Ahnung, vielleicht sehen sie irgendwas, was wir alle draußen nicht sehen, weil er hat es ja in den Pro Bowl geschafft. So, ist egal, du holst Jabril Cox in der vierten Runde, das ist ein Stil. Das ist ein Stil für so einen Athleten. Ne? Weißt du, wer noch geil war, Runde 6, den muss ich erwähnen, Israel Mukwamu. von North Carolina, diese lange South Latte, Carolina, tut mir leid, der hat das Spiel gegen Georgia vor 2 Jahren, das haben wir bei College gezeigt, 3 Picks und hat das Spiel komplett einfach gewonnen für Georgia, ja. Der ist in die 6. Runde gefallen. So ein übelster Athlet, hat mega gut gespielt in den 2 Spielen, wo wir die gezeigt haben, South Carolina. Das ist
das
krass.
Das war die lange Spinne, war das, ja, der mit der 6-4, Mann,
der
dieses
ist
lange
ein langer Lulatsch. Von das Krasse ist, vor 2 Jahren, ich weiß noch nicht mal, ob J.C. Horn da gespielt hat, aber J.C. Horn kam ja auch von South Carolina. Der ist mir gar nicht da aufgefallen. Mir ist Israel McQuarmo mit den 3 Interceptions aufgefallen. Aber das ist manchmal auch leider die Position. Ne? So, 1- Cowboys. Und dann haben sie noch ganz viele andere kleine Picks.
Richtig viel gelabert, ey.
Tut mir leid, deswegen.
Pass auf, Alter. Ich spring zurück in die NFC North. Minnesota Vikings kriegen von mir eine 2. So, pass auf. 1. Runde, Christian Darrisaw, Virginia Tech. 3. Offensive Tackle, glaube ich, auf meinem Board. Und das ist auch ganz gut gemacht, weil sie haben ja zurückgetradet auf die 14 und haben dafür dann ja auch noch ein bisschen mehr Value in Runde 3 bekommen. Lass mich gucken, ich kann es dir gleich sagen. Guck mal hier, 1. Runde. Ja, guck mal hier, wo sind denn die Vikings? Ich hatte das doch hier irgendwo offen. So, siehst du? Die Vikings sind runtergetradet an Nummer 23, waren ja eigentlich auf der 14. So, und haben dafür Pick 66 und 86 bekommen. Und wenn du guckst, was sie mit Pick 66 dann genommen haben, ne? Kellen Mond, Quarterback von Texas A&M, den wir auch gesehen haben. So, der Typ, der Kellen Mond, war, glaube ich, sogar ein 4 Jahre Starter.
Der hat alle Rekorde bei Texas A&M geknackt.
Genau,
Jahr.
Hat in so einer Pro-Style-Offense von Jimbo Fisher gespielt, hat massig Playing-Experience und ist so ein Dual-Threat-Guy, ne? Deshalb,
weißt du was? Die wollten angeblich, Justin Fields draften, aber dann kam ja der Trade von Chicago, sind vor die Vikings gesprungen und haben ihn gedraftet.
So, und mit Kellen Mond haben sie den nächsten, pass auf, es liegt mir auf der Zunge, Colin Kaepernick gedraftet, potenziell.
Ey, ohne Scheiß, das ist wirklich ein echt guter Vergleich. Ich mag es nicht sagen, ich mag es ja nie oft sagen, dass ich dir zustimmen muss, aber das ist echt ein guter Vergleich. Der so, wirft auch so, der hat den Körper, richtig. Der kann sich auch bewegen. Ja, Mann.
3. Runde, Chaz Surratt, North Carolina, Linebacker, hat Quarterback gespielt. Der hat Quarterback gespielt bei North Carolina, hat da gestartet und ist dann Linebacker geworden und war Leading Tackler und All-ACC und solche Geschichten. Wo ich sage, holy smokes, Alter, vom Quarterback im College gehst du zum Linebacker und wirst ein Impact-Player? So, und in der Liga, in der es mehr und mehr um Space, wer kann in Space spielen, wird, ist das für mich der hat eine geile Chance, sich zu entwickeln. Dann Wyatt Davis von Ohio State, ein Guard, und sie brauchten ja Offensive Linemen, auch einer, der hatte viel Verletzungspech, aber ansonsten, das Jahr davor, 19, war der richtig, hatte ein ganz starkes Jahr und wäre wahrscheinlich, hätte er sich nicht verletzt, wäre vielleicht sogar in Runde 2, an Tag 2 gegangen, auch ein guter Pick. Dann haben sie noch, von Patrick Jones von Pittsburgh. Den hatte ich jetzt nicht so auf dem Radar, muss ich ehrlich sagen. Wen ich noch auf dem Radar hatte, war der Receiver Smith Marset von Iowa, so ein Speedster, der natürlich neben Adam Thielen und Justin Jefferson einer sein kann, der im Slot richtig mit deinem Speed vertikal das Feld auseinanderziehen kann. Für mich, ich mochte den Draft, die hinteren Runden da hinten sind jetzt, kann ich schwer einordnen, sage ich ganz ehrlich, aber von mir dafür auf jeden Fall eine glatte 2.
Nice. So, bei mir ist das Washington Football Team dran, ne? Den gebe ich eine 1-. Auch den gebe ich eine 1-. So, in der 1. Runde, sie brauchten einen Linebacker. Sie brauchten einen Linebacker Wir haben alle, ich hatte ja im Mockdraft Micah Parsons dort, aber der ist für den Cowboys schon an der 12. Stelle. Dann holen sich Jamin Davis von Kentucky. Der hatte ein mega produktives Jahr letztes Jahr. Problem ist, er hatte nicht viel Erfahrung davor. Er war da ein Role-Spieler die ersten zwei Jahre bei Kentucky, aber dann das letzte Jahr während der Corona-Saison im College komplett rasiert. Und dann kommt er in seinen Pro-Day raus und killt einfach den Pro-Day mit ein. Das ist unfassbar, was das für Athleten alle sind. Auch übelst krasse Zahlen, 4-4, irgendwas gelaufen. Also es war brutal. So, mega guter Pick. Die brauchen die Position und ihr wisst Bescheid. Weißt du, ich meine, für mich ist wichtig, Position adressieren, was du brauchst. Und pack da jemanden hin, wo du denkst, der kann sehr, sehr schnell spielen. Außer bei der Quarterback-Position ist noch manchmal ein bisschen unterschiedlich. Unterschiedlicher. So, zweite Runde. Samuel Cosmi, 3 Jahre Starter von Texas. Ey, die haben linke Tackle, Garen Christian. Keine Ahnung, wer das ist beim Washington Football Team. Ich bin mir ziemlich sicher, der wird direkt den linke Tackle-Spot übernehmen vom Washington Football Team. Fällt mir jetzt aber auch gerade ein. Die gehen echt mit Ryan Fitzpatrick als Starter in die Saison. Das, ja, so, ist hart so, weil ich denke, am Ende weißt du, was Ryan Fitzpatrick, ja, die geben wird, ne? So, keine Ahnung. Aber hey, die haben eine geile Defense, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin trotzdem Fitzmagic-Fan. Hatten sie eine Chance, einen geilen Quarterback zu draften? Nein, weil sie haben an der 19. Stelle gepickt. Wer weiß, wie viel sie, vielleicht haben sie sogar probiert zu traden. Man weiß es ja alles nicht. Aber hey, erster Starting Quarterback. Samuel Cosmi, Texas. Mega geiler Pick in der 2. Runde. Dann in der 3. Runde Benjamin St. Juicy von Minnesota. Das ist so ein 6'3 langer Lulac Cornerback. Der ist schon 24 Jahre alt und hat nicht so viel gespielt. Also der hat nicht so viele, der hat nur 420 Career Coverage Snaps. Das ist nicht viel. Aber dafür in der 3. Runde gedraftet zu werden, ist nice. Das ist, ich sagte, viele Spieler wurden basierend auf das Potenzial, ne, wo die Decke ist, gedraftet dieses Jahr. Sehr viele.
Wo die Decke
ist. Sehr viele. Ne. So, dann hatten sie noch einen 3. Runden-Pick, ja, 82. Pick. Receiver Brown von North Carolina. Und das habe ich noch. Pass auf, der hat die meiste Zeit seiner Karriere linker Receiver gespielt. Wann hast denn du das letztes Mal gesehen, dass man in der heutigen NFL nur eine Seite Receiver spielt? Das ist ja gar nicht mehr so, oder? Das ist nur bei Madden so.
Es gibt selten Offenses, die mit linken und rechten Receiver spielen, sondern eher mit X und Z.
Und deswegen war natürlich 3. Runde, aber er ist, war ein guter Receiver, der war aber aus einer Run-Heavy-Offense, ne, mit den 2 Running Backs, die gedraftet wurden dieses Jahr. Aber nice, North Carolina hat auch echt ein paar Leute produziert dieses Jahr. So, Washington Football Grade 1-, habe ich ja schon gesagt. Die haben in der 6. Runde haben sie Long-Snapper gedraftet. Ey, Shoutout an alle Long-Snapper. Ich weiß nicht, wie viele Long-Snapper schon gedraftet wurden, aber er wurde gedraftet in der 6. Runde. Kann man sich gönnen. Und dann noch ein paar andere 7. Runden-Pick. So. Dann John Bates von Boise State, noch in Thailand. Der ist auch sehr knusprig. Für mich eine 1-. So, weiter geht's. Man fängt an und dann labert man einfach los. Ich hab keine Ahnung,
dann lass mich doch mal über Detroit, über die Lions sprechen.
Das ist eine Krankheit.
Die kriegen von mir, pass auf, ich bin heute gut drauf, die kriegen von mir eine 1.
Du veränderst dich.
Die Detroit Lions kriegen eine 1.
Die Bromantiker haben dich verändert.
Also sagen wir mal, wie es ist. Ey, wie haben sich die bitte gefreut, als sie an 7. Stelle noch Penei Sewell
versüßt
bekommen haben, auf den besten Offensive Tackle in dieser Draft Class. Passt auch zum neuen Hauptübungsleiter, ne? Für die sich nicht mehr erinnern. Denk mal an Dan Campbell gesagt, als er gesagt hat, wir beißen dir die Kneecaps raus und solche Geschichten. Und dann, der weiß, als ehemaliger Tight End, du brauchst dein Team von der Offensive, von der Line nach hinten und von innen nach außen, in der Defensive Line zumindest, aber Penei Sewell, ja, sie haben Jared Goff, jetzt haben sie jemanden, der den neuen Quarterback protecten kann, alles gut, jung, Leadership, Bombe. So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start, Manscaped, mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Bumantik.
Danke Manscaped an ein weiteres Paket, was wir bekommen haben. Patrick, erzählt gerade, was sagt deine Frau, nachdem du das Paket nochmal bekommen hast?
Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich mit? Shaven! So, wir
haben ein Parasit, sagen wir Manscaped gönnt. Manscaped sagt, ey, ihr habt immer alle am Start. Und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, wir oft müssen, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Brief. Aber hier, Manscaped braucht uns eigentlich gar nicht. Weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt. Knieschläger, Golden Nuggets, Schenkelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscaped bezeichnen sie als The Boys.
Aber Knieschläger kannst du ja nur du als mit Schlepphoden kannst du nur sie Knieschläger.
Also, was noch weiter geht's. Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jeder Mann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Taille zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscaped für alle unseren sensiblen Bereiche. Wir stellen euch die Lawnmower, Familie vor. Den Lawnmower 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer, weil, nice. Patrick, man muss sich hocharbeiten. Hier ist die Erklärung von Manscaped. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit Skin-Safe-Technologie, Leute, dass ihr euch nicht verletzt, ja, einem LED-Scheinwerfer und der einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Natürlich sind die Babys wasserdicht, aber hier, für den Basistrim. Ich weiß nicht, ob wir zu persönlich jetzt gehen, aber mich würde interessieren, was macht Patrick eigentlich? Ist das ein Basistrim? Dann nimmt ihr den 3.0 und arbeitet euch bis zum 4.0 und 5.0 hoch, um das ultimative Pflegeerlebnis zu erhalten. Ja, und es ist ja definiert bei jeder anderen, also jede Person definiert es ja anders, ja, wie man sich die Hecke zurechtschneidet und welchen Trimmer man braucht. Deswegen,
also, du redest dich um Kopf und Kragen. Also, Basistrim 3.0. Ist der Busch richtig zickig, zornig und pitzig?
Wenn du da kaum durchkommst, brauchst du erstmal den 3.0, den Basistrim, ey.
So, und arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bart bis zum Feintuning, bis zum 5.0 hoch. Oh, meine Güte. Geil, die Trimmer wäre natürlich, könnt ihr mitnehmen, Reiseetui ist dabei und sogar eine Reisesicherung, damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer
so am Flughafen auf dem
Laufband und du komische Blicke bekommst. Also, für euch Romantiker extra, schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscaped schon vertrauen, damit eure, wie hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code BROMANCE großgeschrieben, BROMANCE auf manscaped.de. So, es geht doch nichts über einen kleinen Frühjahrsputz in der Hose. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Zweite Runde, Levi und Wunsuriki, Washington. Hast du gesehen, was der Defensive Tackle, eine Three-Technik, Pass-Rusher, Disruptive, geil, als er gedraftet wurde, haben sie ihn gefragt, was sagst du dazu, dass du zu den Detroit Lions gehst? Yeah, I like to fuck up people, I like to get off the ball, put my helmets on offensive linemen and fuck them up, fuck up offensive scheme, I like to make them feel like shit. Passt genau zu ja, Dan Campbell.
Ich kann dir richtig vorstellen, wie Dan Campbell, wo er das Interview gesehen hat, er sagt so, oh ja, ich mag das. Und dann überlegt er so, nee, warte mal, das kann ich ja gar nicht. Das ist ja nicht professionell gewesen. Aber er mag das, das passt doch zusammen.
Der
mag das. So,
und der
so,
Typ, ist. Der Typ ist echt undersized, nur 290 Pfund, aber eine Three-Technik, der ist halt mit seiner Quickness, der ist disruptive, geiler Pick. In der dritten Runde, Defense, Nose-Tackle, Alem McNeil von NC State, Kubikmeter Klaus, 6'2", 1,88 und 320 Pfund. Alter, was für ein... Und der hat richtig gute Füße. Das ist einer, der kann Two-Gap spielen, der kann Nose spielen in der 3-4 oder er kann eine Shade oder eine One-Technique spielen in der 4-3. Ist auch einer, den du sofort in der dritten Runde kriegst, mit dem potenziell noch einen Starter. Dann haben sie einen Corner genommen, so ein langes Gerät von Syracuse, der noch ein bisschen roh ist. Und dann in der vierten Runde haben sie immer noch richtig gute Value bekommen. Da haben sie nämlich Amon-Ra St. Brown von USC, der bei USC, der Bruder von EQ, der hat richtig abgeliefert bei USC, hat dann einen Rekord für was, 3 oder 4 Touchdowns in einem Quarter sogar. Hatte echt eine gute, produktive Karriere bei USC. War ein bisschen traurig, dass er bis in die vierte Runde gefallen ist. Aber wenn du dir die Receiver anguckst, da war ja ausverkauft. Wen haben die Detroit Lions? Breshad Perriman kam von den Jets, Tyrell Williams kam von den Las Vegas Raiders und dann haben sie noch Khalif Raymond. Ich glaube tatsächlich, dass St. Brown, Amon-Ra, tatsächlich mindestens der Nummer 3 Receiver im Slot sein wird und spielen wird. Wahrscheinlich mehr sogar als sein Bruder.
Das ist eine mega geile Situation.
Für ihn auf jeden Fall. Insofern, für mich dann darunter die Picks, waren Picks, die um das Roster aufzufüllen, aber die ersten 5 bis Amon-Ra St. Brown richtig gut. 1-.
Mm. So, bei mir sind jetzt die New York Giants dran. Mit dem 20. Pick, da sind die vom 11. Pick, den sie hatten, sind sie runtergetradet auf den 20. Pick. Und dafür haben sie dann noch den 164. Pick, das ist glaube ich ein Viertrunden-Pick. Und dann noch 2022 First-Round-Pick und 2022 Viertrunden-Pick bekommen. Also die haben eine Menge dafür bekommen. Mega geil, weil die Giants brauchten auch noch einen Receiver, meiner Meinung nach. Und die haben Kadarius Toney bekommen von Florida, so einen Speedster. Den haben wir 10.000 Mal gesehen bei Florida letztes Jahr im Fernsehen. Der bricht für seine Größe verdammt viele Tackles. Mega guter Pick an der 20. Stelle. Hast du noch ein paar Sachen geholt, ne? Und ein paar extra Picks. Mega geil. So, zweite Runde. Diesen Move mag ich am meisten eigentlich. Die haben von dem 43. Pick runtergetradet auf den 48. Das sind nur 5 Spots runter. Dafür kriegen sie 2022 einen Drittrunden-Pick. Mega geil. Und dann kriegen sie noch einen Spieler. Die sind im 3-4-System, deren Pass-Rush von der Außenseite, auf der Außenbahn, war mega schlecht, holen sich einen Pass-Rusher, Azeez Ojulari von Georgia. Perfekter 3-4-Stand-Up-Pass-Rusher. Bombe. Einfach Bombe mit diesem Move. Und holst du noch einen Drittrunden-Pick für nächstes Jahr. Dann, dritte Runde, jetzt fing es halt natürlich an mit den ganzen, so okay, jetzt haben wir so ein paar Positionen adressiert und dann, was ich immer sage, jetzt füllen wir einfach noch die Draft-Picks mit verschiedenen Spielern und gucken, was dabei noch sich irgendwie so rausfiltert über das Trainingscamp, ne? Dann aber Drittrunden-Pick von UCF und Aaron Robinson, Corner, das tausche ich ganz in die Position hier, ist ein Cornerback. Da haben sie, sind sie hochgetradet, weil anscheinend wollten die ihn sehr, sehr haben, von 164. Pick hochgetradet zum 76. Pick. Ne, warte mal. Jetzt habe ich hier den Zahlen gedreht. Das war der 71. Pick. Aaron Robinson, UCF. Und jetzt habe ich das falsch aufgeschrieben. Trade-up vom... Ich habe keine Ahnung, was sie dafür getradet haben, weil ich habe das hier falsch aufgeschrieben. So, dritte Runde aber. Cornerback. Die sind eigentlich set auf der Cornerback-Position. Aber wie gesagt, dann geht es eigentlich los. Ja, wo können wir gute Ersatzspieler holen? Kann man machen. Dann haben sie sich noch Allison Smith, auch Edge, Northern Iowa geholt in der vierten Runde. Mag ich auch sehr, weil, wie gesagt, deren Pass-Rush da draußen is not very good. Deren besten Pass-Rusher ist Leonard Williams, aber das ist ein Defensive Tackle. So, was hab ich schon die Note gesagt? Nein, aber ich sag's jetzt, weil diese zwei Trades für mich mega geil waren, ich gebe denen eine glatte 1. Und was sie dafür bekommen haben. Und sie haben noch Picks gesammelt dadurch. Mega geil. An den ersten beiden Tagen.
Okay, gut. Dann komme ich zu den Green Bay Packers. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Packers-Hass.
Ey, wenn du den...
ich gebe denen eine 3. Was soll ich sagen? Das ist aber auch nur meine Meinung. Eric Stokes, Corner, sie brauchen Corner. Okay, I understand. Und Offensive Line, weil sie haben ja ihren All-Pro-Center in der Offseason verloren. Sie sind mit Corner gegangen, brauchten sie Eric Stokes. Weiß jetzt nicht, ob das der richtige Pick war, aber ich weiß, warum sie ihn genommen haben, weil der Typ natürlich ein Burner ist. Ne? Der ist der ist ja nicht, glaube ich, sogar einer der schnellsten Zeiten gelaufen dieses Jahr. So, war auf der anderen Seite in Georgia, hatten zwei gute Corner.
In Georgia,
bin mir nicht so sicher. Der hat natürlich Ketchup-Speed, ne? Aber ich denke mir so, erinnert mich so ein bisschen an Kevin King.
Er hat Ketchup-Speed.
Heißt, wenn er geschlagen ist, he can catch up. So, wenn du kein Ketchup-Speed hast, dann bist du verloren als Corner. So, besonders wenn du nicht wirklich flüssig oder instinktiv bist. So, insofern ist ein Needpick, ob es der richtige war, weiß ich nicht. Dann, wie gesagt, haben sie ihren All-Pro-Center verloren und brauchten natürlich einen Ersatz. Haben sie dann in der zweiten Runde Josh Myers von Ohio State genommen. Typ ist ein Run-Blocker, Mauler, aggressiv. Sie laufen den Ball viel und viel Play-Action. Deshalb macht der Sinn in diesem Scheme. Waren vielleicht noch zu der Zeit andere Center available, die mehr defined als Pass-Protector sind. Ja, aber für sie war es wahrscheinlich ein guter Scheme-Fit. Ist okay. Dritte Runde kriegt Aaron dann endlich seinen Mann Receiver, Amani Rodgers, noch ein Rodgers, mit den großen Receivern und Davante Adams outside hat er jetzt einen Slot-Receiver und wir kennen Rodgers, war der Gadget-Guy, ist ja fast, ich denke bei Amari Rodgers immer, der ist fast wie ein Running Back, weil er so kurz und er wiegt ja auch 95 Kilo, ist echt schon ein dralles Ding. Den Pick mag ich sehr gerne. Und dann haben sie noch einen Corner gepickt. In der fünften Runde von Appalachian State, Jean Charles. Der hat 2020 in seiner, ich weiß gar nicht, wo Appalachian State spielt, aber der Typ ist
Division 1 FBS.
Oder FBS.
Ja,
okay. Ja, aber nee, in welche Conference die Appalachian?
Oh, das ist die Sunbelt Conference.
Okay, das ist sicher. Jetzt nicht eine der stärksten, aber da war der Typ absolut Shutdown, ist so ein kleines, drahtiges, garstiges Gerät und wird sicherlich im Slot spielen. Und der Pick gefällt mir gut an der Stelle in Runde 5. Weil wie gesagt, im Slot haben wir gesehen, Kevin King, die großen Corner, sahen da nicht wirklich gut aus im NFC Championship Game. Ansonsten, ist es wieder so eine Sache. Der erste Pick, der zweite, ja okay. Dritter, ja alike. Ist eine 3.
Ist eine 3,
was soll ich sagen?
Ist eine 3. Das ist deine Meinung. Meinung zu den Philadelphia Eagles. Eiskalt, danke schon. Ist eine 1. Ist ein eiskalt 1. Wieder mal eine 1. Weißt du warum? Sie haben für mich meinen Lieblingsreceiver, weil er einfach viel Charakter hat und einfach ein geiler Typ ist. Devontae Smith an der 10. Stelle geholt von Alabama. Dann in der zweiten Runde. Und die Eagles sind für mich auch so ein Team wie bei den Jets dieses Jahr. Ich freue mich einfach, wenn die Saison anfängt, die ersten Spiele zu sehen, wenn die da aufs Feld gehen mit Jalen Hurts, mit Devontae Smith. Weißt du, die haben Veteranen in der Offensive Line, sie haben Veteranen in der Defensive Line. Also ist einfach so ein geiler Mix. Ich habe da so eine Anspannung da. Ich freue mich auf die Philadelphia Eagles. So, pass auf. Dann in der zweiten Runde haben sie sich Landon Dickerson geholt von Alabama, Center. Der hat ja, das war doch der Spieler, wo wir letztes Mal gesprochen hatten mit dem Kreuzbandriss, der dann im National Championship Spiel trotzdem den letzten Snap auf dem Feld stand, weil es der kam von Florida State. Ist nach Alabama, ey, mega geiler Spieler, Talent gewesen, er wäre ein First-Round-Pick gewesen, hätte er sich nicht verletzt. Verletzungshistorie ist natürlich ein bisschen da, aber, und wenn du auf den Depth-Chart guckst, ne, dann denkst du dir auch so, okay, die haben also Interior, die haben Jason Kelsey, ne, Pro Bowl Center, Brandon Brooks, Isaac, Somalu, die haben eigentlich ein paar gute Spieler da. Das Problem ist, was war letzten 2 Jahre, gefühlt war jeder immer verletzt, ne, da war der immer, du kannst nie genügend Offensive Line haben. Ich bin der Meinung, dass Landon Dickerson auch nicht ready sein wird. Deswegen war dieser Zweitrunden-Pick mehr für die Zukunft, weil auch ein Jason Kelsey wird älter oder zu teuer. Ne? Und es kommt immer dann auch zu dem Punkt, okay, wir denken schon voraus.
Ich bin ein Fan von ihm.
Ich weiß, die haben ein First-Round-Talent bekommen in der zweiten Runde, wo sie den zweiten Runden-Pick geopfert haben. Erstmal, hey, lass ihn gesund werden, gucken mal, was passiert. Der kann auch Guard spielen. Mega geil. Dann in der dritten Runde, Milton Williams von Louisiana Tech. Alter, das ist so ein Athlet, wirklich, das ist so ein Athlet, der ist auch, den Three-Cone-Drill ist der unter 7 gelaufen. Wie geht das? Mit 300 Pfund oder was war das?
Das ist ZZ.
Das ist
Weißt du, was das heißt?
Nein.
ziemlich zügig.
Das ist es. So. Dann in der fünften Runde.
Schön, einer dieses fragende Gesicht von Björn Werner, wenn er mich anguckt. ZZ.
Fünfte Runde, mega geil. Die Running Back Position ist eigentlich gut besetzt, aber weißt du was? Wenn in der fünften Runde Kenneth Gainwell da ist von Memphis, holst du dir den. Finde ich mega geil. Deswegen, ich mag den Draft, ey, die geile Position gedraftet, geile Spieler, auch geile Charaktere, ne? Weil du hast Devontae Smith, wir wissen alle, was er für ein Typ ist, und Landon Dickerson, was der einfach gezeigt hat, wie wichtig für ihn Team ist, ne? Dass er im National Championship-Spiel noch dastehen kann, mit seinem Team das aufsaugen kann, anstatt schon irgendwie ein paar Wochen früher seine Kreuzband-OP zu bekommen. Finde ich mega geil. Eins.
Digga, du bist wieder mit Einsen unterwegs.
2-1 und 2-1.
Ich springe in die NFC South.
Also ich
Carolina mache, Panthers. Ich mochte deren Draft. Ich sag dir gleich voraus, 2+. 2+. Ich habe sogar überlegt, ob ich denen eine 1 gebe. Aber ich wollte nicht durchdrehen. Erste Runde, Pick Nummer 8. JC Horn, South Carolina, war mein 1B Corner. Ist eine Geschmacksfrage. Aber richtig feisty, geile Attitude, geiler Corner mit sehr viel Confidence. Das ist das, was du brauchst. Top-Talent. Dann in der zweiten Runde haben sie einen Receiver bekommen in Terrace Marshall, Wide Receiver von LSU. In dem Jahr davor hatte LSU mit Joe Burrow noch Justin Jefferson und Jamar Chase und er war die Nummer 3. Kannst du dich noch erinnern?
Mhm.
Aber der hat auch schon da als Nummer 3 geliefert. Ist ein großer Outside-Receiver, 50-50-Ball-Typ. Ey, schmeißt den Ball in seine Nähe und der wird ihn fangen. Hatte jetzt, nachdem sie alle weg waren, ist ja in bei Louisiana State so einiges in die Binsen gegangen. Klar, ganz viel, ein großer Umbruch. Und hatte natürlich nicht so ein geiles Jahr, wie alle erhofft haben. Und hat das, glaube ich, auch so ein bisschen raushängen lassen. Ne? Viele sagen, er war so ein bisschen sloppy und lazy. Aber der Typ ist halt, wenn der seinen Kopf richtig bekommt, ist der eigentlich First-Round-Talent. Hätte der noch ein Jahr gespielt mit Joe Burrow als Starting Quarterback, ne, dann hätte der richtig abgeliefert, kannst einen drauf lassen. Deshalb geiler Pick für mich in der zweiten Runde. In der dritten Runde Brady Christensen, ein Offensive Tackle, den sie auch brauchen von BYU. So übrigens, ach guck mal hier, der nur mal so, Marshall, der Receiver, ne, hat ein NFL Passer Rating von 158,3, wenn zu ihm geworfen wird. Das ist das perfekte Passer Rating. Das bedeutet, der Typ, der droppt nichts. Kommt das Ding in seine Richtung, Konnichiwa, Bitches, der fängt den. So, egal. Dritte Runde, Brady Christensen, BYU, Mörderathlet für seine Size, PFF Grade 96,0 von 100. Das einzige Problem bei dem ist, er hat kurze Arme, nur 32 Inches lang. Das heißt, wird er jetzt wahrscheinlich ein Guard. Er war der Starting Tackle, wen hat er protected? Den Nummer 2 Pick, Zach Wilson, und da richtig abgeliefert. Aufgrund seiner kurzen Arme sagt man, er könnte vielleicht nach innen gehen. So, jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Tommy Tremble von Notre Dame, Tight End. Nicht großartig produziert im Passing Game, geiler Blocker. H. Tiden, Nummer 2, starker Blocker, der ein Athlet ist und der sich als Receiver noch entwickeln muss, aber ist auf jeden Fall ein Systempick, den ich sehe bei den Carolina Panthers, mag ich. Dann vierte Runde haben sie einen 2000-Yard-Rusher, Chuba Hubbard, bekommen von Oklahoma State, der ja dann, nachdem er seinen Headcoach, der dieses komische dieses komische T-Shirt getragen hat, dieses Rassisten-T-Shirt.
Network von irgendwie so.
So ein Right-Wing-Ding. Ne? Ja, irgendwie sowas. So, und dann sagen sie, ja, aber seine Produktion ist gesunken und dann hat er auch sich verletzt. Ey, was meinst du, wenn du deinen Headcoach kritisierst und deine Universität, was dann da los ist? Für mich in der vierten Runde einen 2000-Yard-Rusher aus dem FBS-Football zu bekommen, richtig gemacht. So, dann haben sie noch, dann haben sie noch einen richtigen Steal in Runde 5 gemacht. So, pass mal auf. Davion Nixon, Defensive Tackle von Iowa. Ich weiß nicht, ob du das vor den Augen hast. Die haben ja Penn State geschlagen. So, und er hatte einen 71-Yard-Pick-6 als Defensive Tackle. Der Typ ist ein heftiger, richtig, richtig guter Athlet. Und der richtig geiler Pass-Rusher ist. Und so einen noch in der so ein Situational, Rotational Three-Technik zu bekommen in der fünften Runde, der sofort spielen kann. Nice. I like. So, deshalb. So, die anderen darunter, Runde 6, 7 sind schwer einzuordnen für mich, weil ich würde dann nur, ah ja gut, wir kennen natürlich alle von South Carolinas Shai Smith. Shai Smith kennen wir alle, haben wir gesehen, hat richtig abgeliefert. Für mich auch ein guter Pick in Runde 6. Ein Typ, der so geliefert hat bei South Carolina, kriegst du noch in Runde 6. Deshalb für mich 2+.
Na, ist nicht schlecht. So, bei mir sind das die Seattle Seahawks. Die hatten 3 Picks. Ey, die hatten den ganzen Draft nur 3 Picks, weil die haben ja für
Dann sollte
Jamal
das
Adams,
ja jetzt schnell gehen.
Das sollte schnell gehen. Für Jamal Adams von den New York Jets haben sie getradet letztes Jahr und haben den Erstrunden- und Drittrunden-Pick, glaube ich, weggegeben. Und das kalkuliere ich mit ein. Und ich finde, hat sich gelohnt. So, deswegen, das ist nicht, was ich kritisiere. Jetzt komme ich zur zweiten Runde. Das war der erste Pick. Da holen sie Dwayne Eskridge von Western Michigan. Das war ein unglaublicher Reach. Ne? Die haben, alle Experten hatten ihn viel, viel weiter. Da waren noch andere Receiver auf dem Board, die du wo du gesagt hättest, okay, kann man nehmen. Aber ich bin generell, warum, liebe Seahawkers, warum nehmen sie einen Receiver? War die glücklich damit? Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ich hätte eher den Zweitrunden-Pick noch irgendwo anders investiert. Ich hätte es nochmal einen jungen Pass-Rusher. Du hast Carlos Dunlap zurückgeholt. Ja, du hast Kerry Hyder von San Francisco. Aber das ist nirgendwo dieser der Franchise-Pass-Rusher. In der zweiten Runde kannst du noch jemanden draften. Oder weißt du was? Weiter in die Offensive Line investieren, weil du hast Russell Wilson dort, der die ganze Zeit da hinten gefühlt zerstört wird in seiner Karriere. Naja. Vierte Runde, Trey Brown von Oklahoma, so ein Slot-Cornerback, war produktiv, das heißt einfach, dass er ein sehr, sehr guter Cornerback war im College bei Oklahoma, aber sehr, sehr undersized, aber vierte Runde, den nimmst du. Sechste Runde, den Pick finde ich mega geil, pass auf, fünfte Runde haben sie weggetradet für Gabe Jackson vor dem Draft, mega nice, weil da hast du einen Start-in-Kaliber Offensive Guard geholt von den Raiders und für den fünften Runden Pick. Finde ich gut. Und in der sechsten Runde, der ist mega gefallen. Viele, viele hatten in der zweiten, dritten Runde, in meinem Mock-Draft, am Ende der ersten Runde, weil es war ja Offensive Line Ausverkauf. Offensive Tackle Stone Forsythe, ist glaube ich ausgesprochen, von Florida.
Ja, ja, ja.
6'8", übelster Athlet, übelster Passblocker. Im Run-Game ein bisschen schwach, aber ist halt ein Athlet. Aus dem kann man viel machen, glaube ich. Den in der sechsten Runde zu bekommen, finde ich mega geil. Aber ich war so, keine Ahnung, ich bin nicht glücklich mit dem zweiten Runden Pick, dem ersten Pick am Abend. Ich muss hier, keine Ahnung, ich fühle den Vibe nicht. Ist nicht komplett schlimm, aber es ist nur 2. Ist immer noch gut. Aber ja, weil ich sehr viele Einsen verteile.
Du bist nett, ey. Pass auf. Ist
2.
Kommen wir zurück in die NFC South zu den New Orleans Saints. Erste Runde an 28, Peyton Turner, Pass Rusher von Houston. Okay, hat mich überrascht, wahrscheinlich viele. Der hat 2020 nur, glaube ich, 5 Spiele gespielt, aber hat auch 5 Sacks. So, das Jahr davor war okay, aber eigentlich hat man gesagt, okay, der braucht jetzt 2020, um richtig durchzustarten. Hat 5 Spiele gespielt und dann war vorbei die Saison für ihn. Aber Pass Rush Grade in den 5 Spielen war sehr, sehr gut. Und er ist 6 Fuß 6 groß, 270 Pfund, hat Arme von hier bis nach Bagdad. Das heißt, er hat physisch alles, was du brauchst. Und ist auch so der typische, ich weiß halt nicht, sie haben Trey Hendrickson, kannst du dich an den noch erinnern? Den haben sie auch in der ersten Runde gedraftet und richtig viel für den hergegeben. Hat nicht funktioniert. So, jetzt ist,
Trey Hendrickson meinst du? Oder
nee, Hendrickson ist weg.
Du meinst Davenport oder was?
Davenport haben sie, für Davenport haben sie richtig viel hergegeben.
Den haben die in der ersten Runde gedraftet, ja.
Hat nicht viel gebracht. Hendrickson ist weg. So, und jetzt haben sie jemanden in dem gleichen Mode, 6'6", 270, auch so ein großer Pass-Rusher. So, der ist für mich Boom oder Bust. Der ist Boom oder Bust, bin ich mir nicht so sicher, aber hey. Tag 2, Pete Werner. So, bei dem Namen sei schon, okay,
bester
durchgefallen.
Mann.
So, ey, bei Ohio State.
Lass eine glatte 1++ mit Sternchen.
So, pass auf. Pete Werner ist auch, wie sein Name ist, Programm. Ist Oldschool, Linebacker, ne? Harter Hitter, tough im Loch, tough im Loch ist auch
geil. Ey, das sagen sie mir auch immer, ich bin tough im Loch.
Tough im Loch.
Im Namen, ey.
Der ist natürlich, wie das der Name Werner schon sagt, ne, der bringt alles mit, auch im Kopf, aber ist halt athletisch limitiert. Und in einer Liga, wo die Linebacker immer athletischer werden, bin ich mir so nicht so sicher, ob er als Zweitrunden-Pick gleich reinkommt und abliefern kann. Das war ich zu bezweifeln.
Passt das Zitat was sie bei mir gesagt haben? Ja, Warner, he can do everything a little bit, but nothing great.
Nee, das würde ich bei Werner nicht sagen. Er ist natürlich lange nicht so gut wie der Björn Werner, weil du warst sein Erstrunden-Pick. Hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen.
Den Zweitrunden-Pick dieses Jahr verdient doppelt so viel wie ich als First-Round-Pick vor 8 Jahren. Also.
Das heißt, du bist zu alt. Wo ich anfange zu sagen, okay, jetzt macht das Ganze für mich Sinn. Paulson Adebo, Corner von Stanford, finde ich sehr, sehr gut. War ein wichtiger Pick, weil sie haben Janoris Jenkins verloren. Marshawn Lattimores Zukunft, soweit ich weiß, ist auch noch ungewiss. Das heißt, sie brauchten den und der Junge kam von Stanford und hat da ordentlich gespielt. 24 Pass-Breakups in 2 Saisons, das heißt, spielt den Ball sehr gut, ist ein Zone-Corner, passt zu dem, was sie machen. Dann Ian Book von Notre Dame, der ja irgendwie, ist ja der Leading Passer oder so und irgendwie Karriereleader in Notre Dame History. Der hat ja richtig abgeliefert bei Notre Dame. So, ist aber klein und ist ein Dual-Threat-Guy. Aber ich finde, viele haben jetzt gesagt, ja, der wird eine 7. Runde oder ein Free Agent, wo ich mir denke, ey, du kannst doch nicht, wenn du so lieferst, ne, dann gib doch dem Jungen ein bisschen Respekt. 4. Runde ist es hoch, mag sein, ja, hat den Arm nicht, aber es gibt so jemanden, dem haben sie es auch nicht zugetraut, ist in der 6. Runde gegangen und ist der Greatest of All Time geworden. So, und Ian Book hat die Athletik, hat die Smartness, die Toughness. Hat er den Arm? Mal gucken, ob er den dann tatsächlich auch braucht. Ich glaube, dass er in der 4. Runde, dass wir Ian Book vielleicht dieses Jahr schon sehen werden. So, aber egal, was soll's. Dann haben sie, ja, du, ich glaube, den werden sie schon mal reinschmeißen und gucken, was los ist. Außer Jameis Winston reißt jetzt die Wurst vom Teller. Ich bin gespannt. So, Landon Young, Offensive Tackle von Kentucky und Kawan Baker ist ein Speedster von South Alabama. So, wie gesagt, was habe ich gesagt? Eine 3.
Alright. Ja,
vielleicht, ja, eine 3.
Ich habe die Arizona Cardinals. In der ersten Runde mit dem 16. Pick haben sie Zaven Collins geholt von Tulsa. Ich glaube, es hat viele überrascht, dass er als Spieler so hoch ging. Viele hatten ja am Ende der ersten Runde oder in der zweiten Runde. Ich mag Zaven Collins. Ey, das ist so ein Oldschool-Linebacker, der ist 6 Fuß 5 und wiegt 270 Pfund.
Anthony Barr.
Alter Schwede, der wiegt viel mehr als, ich glaube, Anthony Barr ist nur so 245. 260. Der ist 260? Nee, Anthony Barr ist 260.
Oh, 255, warte, ich kann es dir gleich sagen.
Dann machen wir nochmal 7 Kilo mehr, ne, auf der Linebacker-Position. So, dann, Was viele aber kritisiert haben, ey, wie kann man so einen Oldschool-Linebacker nehmen, der in, weiß ich nicht, in dieser heutigen NFL überhaupt nicht überleben wird, bla bla bla. Der hat
Anthony Barr 6'5", 255.
Ja, das ist krass. So, das ist schon groß. Ne? Aber Zaven Collins hat einfach mal im College Football von PFF eine Career Coverage Grade von 93,6. Und das ist genau das, was ich ganz gesagt habe. Der macht alles, der ist überall unterwegs. Ne? Der spielt jede Linebacker-Position bei Tulsa. Es war geil, sein Tape da anzugucken, wo wir diese Top 5 Teile gemacht hatten. Mega geil. Ey, jetzt hast du da Isaiah Simmons, dann hast du Jordan Hicks und du hast Zaven Collins als Interior Linebacker. Kannst du dich noch an Evan Weaver erinnern vom letzten Jahr? Der von Cal Berkeley?
Evan Weaver, ja.
Evan Weaver, der weiß nicht, auch übelster große Linebacker, so auch oldschool, weiß nicht, ein Top-Athlet, aber war eine Tackle-Maschine. Der ist auch noch da. So, das war die erste Runde. Finde ich mega geil, weil was draftest du sonst? So, die haben echt viel eingekauft, muss ich sagen. Die haben
doch
das echt
Gas jetzt.
Ja, ich hab mir das Roster angeguckt. Die haben echt gut, also wirklich. Ich bin selber ein bisschen überrascht, ey, wie gut die so das zusammengebaut haben, das Roster. So, dann in der zweiten Runde Rondale Moore von Purdue, so ein Speedster-Receiver, der einfach mal auch, der hatte 37 Missed Tackles forciert in seiner einzigen Saison bei Purdue als True Freshman in 2018. So, hatte Opt-out, dann ein paar Verletzungen. Zweite Runde, der hatte mega viel Hype mitgebracht, weil sein Pro-Day auch komplett, hat sein Pro-Day komplett abgerissen. Mega Athlet. Zweite Runde, ja, wenn die das nicht gemacht hätten, glaube ich, hätte das jemand anders gemacht. So, vierte Runde, Marco Wilson, Cornerback, Florida. Guter Pick. Hat mir nur ein bisschen, aber ganz ehrlich, ich kenne nur ein bisschen über ihn. Du hast Malcolm Butler, du hast so vieles, Robert Alford, du hast echt viele Spieler. Heißt, du fängst eigentlich schon an, ab den ersten zwei Picks, oder hast du eigentlich schon mit den ersten beiden Picks, Ersatzspieler zu draften erstmal halt, ne? Das müssen keine Impact-Starter sein am ersten Tag. Das ist das Verrückte, das ist ein Luxus. Das ist ein Luxus, wenn dein Roster so aussieht, wie es aussieht. So, dann haben noch einen Edge-Rusher geholt in der 6. Runde von Duke. Du, der hat noch 2 7-Runden-Picks, noch einen 6-Runden-Pick, Tiger, alles platziert. Ich muss sagen, ich mag ja die Cardinals, ich mag, wie sie aussehen, also auf dem Papier. Ich mag den Pick in der 1. Runde, 2. Runde, weiß ich nicht. Den hätten wir vielleicht ein bisschen später. 2+. Aber weißt du was, das hat damit auch eher zu tun, weil das war mehr so, was draftest du so? Wie gesagt, das Roster sieht eigentlich gut aus. Also eigentlich gebe ich den. Ey, die haben sich auch AJ Green geholt. Ja, die haben den Andrew Hopkins. Die haben Andy Isabella von UMass letztes Jahr. Mega nice. So, komm, mach.
Ich komme zu meinem letzten Team in der NFC South, die Tampa Bay Buccaneers. So, der Draft ist.
Du musst doch noch 2 haben, weil ich habe auch noch 2 Teams.
Hä?
Oder habe ich angefangen? Nein. Bist du sicher? Oh, wenn nicht, kriegst du Hass. Los, mach einfach.
Ach so, nee, ich habe ja noch 2. Ich habe ja noch die Atlanta Falcons verloren. Vergessen. Entschuldigung. Aber ich komme jetzt trotzdem zu den Tampa Bay Buccaneers. Und ich sage dir gleich, es ist schwer, gut zu draften. Oder es ist nicht schwer, gut zu draften. Aber wen draftest du, wenn du der Super Bowl-Champion bist und alle 22 Starter zurückbekommst?
Das ist ein Luxus.
Was für ein Luxus. Und trotzdem haben sie ihren Luxus gut genutzt, denn sie haben in der ersten Runde Joe Tryon gedraftet, hat mich ein bisschen überrascht. Ich hatte Rousseau, glaube ich, den angedichtet. Ähnlicher Körpertyp, 6'5", 260, großer Pass-Rusher, Outside-Linebacker, Defensive End, JPP, nächste Generation. Hatte 2009, ist, der Typ ist auch ein Developmental-Typ, Boom oder Bust, in der Pac-12, 8-6 gehabt, 19 und ist halt physisch echt ein explosives, großes Ding mit langen Armen. 2020 opted out, was vielleicht gar nicht schlecht ist, aber da wissen sie, wir haben Zeit, den zu entwickeln. Alle Flaws, die er hat, können wir entwickeln, weil er hat Shaquille Barrett und JPP vor sich, alles jubdi-bubdi, ist okay an 32. Dann in der zweiten Runde, Kyle Trask, I like. Der Typ hat richtig, richtig geliefert. Und dann ist es mir auch egal, ob sie sagen, ja, der hat ja in der Highschool schon war der Backup von Derek King und dann war hier der Backup. Ey, als er jetzt reingekommen ist, gestartet hat, hat der Typ richtig abgeliefert. Und zwar richtig abgeliefert. So, wir haben ihn ja gefühlt wie oft gesehen? 100 Mal? So, deshalb hat wirklich, war ja einfach sogar teilweise on track, die Nummern von Joe Burrow zu matchen. Deshalb für mich und hat alle Tools, auch wenn viele sagen, ja, ist athletisch in der Pocket nicht so gut. Ey, verdammt nochmal, der ist ja auch ein paar Touchdowns gelaufen. Touch-Arm hat er alles, hinter Tom Brady lernen, alles richtig gemacht in der zweiten Runde. Dann haben sie in der dritten Runde Robert Heinze, ein Guard wahrscheinlich, von Notre Dame gedraftet. Und 2020 hat er einen Riesensprung nochmal gemacht. Und ich glaube, Notre Dame ist ja dafür bekannt, gute Offensive Linemen auszubilden.
Dieses Jahr Liam Eichenberg, Tackle, wurde gedraftet in der zweiten Runde, den du gerade erwähnt hattest. Und ich komme zum nächsten Team, die haben auch in der zweiten Runde einen Guard von Notre Dame.
Ja, Notre Dame war schon immer bekannt dafür, gute Offensive Linemen zu produzieren. Kann Center oder Guard spielen. Guter Pick. So, und dann hast du da hinten noch, wie spricht man den aus? Jalen Darden von North Texas, Speedster. Der kommt in Receiving Corps, was ja immer noch raketenmäßig ist. So, und der hatte bei North Texas übrigens 19 Touchdowns. Und der Typ ist halt after the catch, ist der Gadget Guy, Returner. Und die haben da ja hinter den Großen noch Scotty Miller und Tyler Johnson. Ich weiß gar nicht, wo soll der denn spielen? Das ist schon echt heftig, was sie da haben. Für mich, sie kriegen eine 2, ist auch schwer, eine 1 zu bekommen, wenn du eh schon alles hast.
Das ist wirklich so. So, die 49ers und einen dritten Pick, Trey Lance von North Dakota State. Mega geile Situation. Lerner von Jimmy G. Vielleicht wird, weiß ich nicht, Jimmy G wird, glaube ich, der Starter sein. Und geht so in das Trainingscamp und dann sein Zitat war am geilsten nach dem Draft, irgendwie, ey, Tom Brady hat mir viel beigebracht und ich werde genau das gleiche tun für Trey Lance. Also so mega geile Antwort einfach, weißt du, was ich meine, wie er mit der Situation umgeht. Finde ich richtig cool. Aber ich bin gespannt, bin ich ganz ehrlich, wenn Trey Lance zum ersten Mal auf dem Feld steht, was der kann halt, ne? In der zweiten Runde haben sie einen Trade gemacht, von dem 43. Spot runtergetradet auf den 48., haben dafür den 121. Pick bekommen, einfach nur 5 Spots runter, kriegen noch einen extra Pick, haben sie Aaron Banks, Guard geholt von Notre Dame, finde ich mega gut, brauchen sie, Offensive Line, vor allem in der Mitte. So, dritte Runde, einer meiner Lieblingspicks, weil ich mag den Spieler einfach, Trey Sermon, der Ohio State Running Back, kannst du dich noch erinnern, in den Playoffs, die wir gezeigt hatten, der war so heiß in den letzten Spielen bei Ohio State, er hat Clemson, okay, wen war noch, Northwestern im Big Ten Championship Spiel, der hat da Leute weggeklatscht, ey, das ist so ein geiler Athlet, bin ich mega gespannt, passt auch übelst geil in die 49ers Offense, richtig geil. Dann noch ein Drittrundenpick, Cornerback adressiert, Ambry Thomas von Michigan. Leider nicht viel Erfahrung, aber der hat viel bei Michigan so ein Pro-Ready-Scheme gespielt, auch viel Man-Press-Coverage, weil ich glaube, das ist, was du sehen willst als Pro-Scout. Können Cornerbacks auch Man-Coverage und Press-Man-Coverage im College spielen? Weil stell mal vor, im College hast du nur so ein Zone-Team. Was willst du dir angucken? Dann kannst du ja gar nicht sehen in der NFL, ob er alles spielen kann. Ne? Deswegen denk ich, ein geiler Pick. Und dann fing es an, in der fünften Runde noch ein Offensive Tackle, Jalen Moore, Western Michigan. Fünfte Runde noch ein Cornerback, Lenoir von Oregon. Fünfte Runde Hufanga von USC, ein Safety. Und dann noch ein Running Back, Elijah Mitchell, Louisiana, so ein Speedster. In der sechsten Runde, ich sag dir eins, die 49ers werden ein paar Running Backs cutten. Weil holy shit, der Running Back Room ist richtig voll bei den 49ers. Richtig voll. So, also bei mir kriegen sie eine 1-.
So, ich komme zu meinem letzten Team in der NFC South, die Atlanta Falcons. Wir wissen alle, vierter Pick overall, erste Runde, Kyle Pitts. Was willst du machen?
Very nice, high five.
High five.
Ich freue mich so.
Ich hatte Jamar Chase noch über ihm, aber er ist natürlich aufgrund dieser 10.000 Mal besprochenen Matchup-Probleme, ist er jemand, den du mit seiner Size und seiner Athletik, musst du ihn nehmen. Guter Pick. Er ist ja auch kein schlechter Runblocker. Er ist jetzt nicht der Beste, aber du kannst ihn als Inline-Y-Stud-Titan benutzen und rausstecken. Mit dem kannst du alles machen, ey.
Hier ist das Ding.
Kannst du alles machen.
Es ist wirklich so. Und du siehst es an der Körpersprache, wenn Titans blocken. Ist er der beste Blocker? Nein. Aber der probiert alles zu geben bei diesem Block. Und das siehst du einfach, ey, er ist sich nicht so schade, um zu blocken. Das haben wir bei den 5000 Spielen gesehen, wo wir Florida hatten.
Sehr gut. Danke für diese
Bitte.
Unterstützung meines Punktes. Dann haben sie in der zweiten Runde Richie Grant von UCF genommen. Da war übrigens noch, wie heißt der noch, war da noch auf dem Board, der Trayvon Morick war da noch auf dem Board und war ja eigentlich immer, der ist bei einigen ja in der ersten Runde gegangen. Also sie haben tatsächlich Richie Grant genommen, der hat beim Senior Bowl richtig abgeliefert, dass er ein guter Run-Defender ist. Und das passt ja auch, denk mal an Keanu Neal, hat bei den Atlanta Falcons ja gespielt und hat die Liga angeführt in Forced Fumbles und so. Das war ja schon ein physischer Safety. So, das haben sie in Richie Grant, aber beim Senior Bowl hat er halt auch gezeigt, was er in Coverage abliefern kann. Und das, glaube ich, hat sie dann dazu gebracht zu sagen, na, Trayvon Merrick, alles schön und gut, aber wir wollen Richie Grant, weil der ist das bessere Gesamtpaket, auch ein guter Pick. Gefällt mir gut. So, dann haben sie Jalen Mayfield von Michigan, Offensive Tackle, gedraftet in der dritten Runde. So, der hatte viel Buzz vorm Draft und hat dann beim Pro Day ein bisschen scheiße ausgesehen. Aber denk mal bitte, wie heißt er noch dieser große Orlando? Was ist nicht Orlando? Nicht Orlando. Wie heißt er noch? Dieser riesenjunge Tackle, der von den Ravens jetzt weggegangen ist, weil er ein linker Tackle ist.
Orlando Brown Jr.
Orlando Brown. So, pass auf. Weißt du noch, wie der getestet hat?
Richtig schlecht.
Der geht gar nicht richtig schlecht.
Der ist doch die schlechteste so. 40 irgendwie sowas gelaufen oder sowas. Ja, ne?
Und? Ist er jetzt ein Pro Bowl Tackle?
Er ist ein Pro Bowl Tackle.
So, und deshalb bin ich auch so ein bisschen, Jalen Mayfield hat jetzt auch nicht super getestet und hat nur 32, hat kurze Arme, keine Ahnung, wo ich sage, ja, aber lass doch einfach mal gucken, was das Tape zeigt. Deshalb, auch der Pick gefällt mir gut. Dann haben sie Tag 3 Drew Dorman, noch ein Center gedraftet von Stanford, das ist jetzt nicht so der Runblocker, sondern eher der Passblocker. Und das passt aber in die Offense, ne, von Atlanta, weil die werden den Ball schmeißen mit dem, was sie da am Start haben. So, ansonsten, ein paar hatten noch Defensive Tackle, noch ein Pass Rusher von Notre Dame, noch ein Corner und ein Receiver. Aber overall, so die wichtigen Picks da oben, 1, 2, 3, 4, auch der Cornerback von San Diego State, gefällt mir gut. Ich gebe dir eine 2.
Nein. Die Rams haben keinen First-Round-Pick. Die Rams hatten keinen First-Round-Pick, weil der 2021 First-Round-Pick ging flöten für Jalen Ramsey. Kalkuliere ich mit ein. Natürlich, besser geht's nicht, ne? Dann in der zweiten Runde draftest du Tutu Atwell von Louisville. Ey, der wiegt 149 Pfund. Wie viel Kilo sind das? 50?
Nein, aber 149 ist 60 vielleicht. Warte mal, wie viel wiegt der?
150, ich glaube, das ist unter 60.
149 Pfund?
Ja, ja.
Sind 67 Kilo.
Das sind 67, okay.
Aber 67 Kilo ist fett.
Mega, da war der leichteste. er ist der leichteste.
Ey, was meinst du, wie oft er hören wird? Ey, a buck 50. nicht mal buck 50.
Aber weißt du was? Er war ein Playmaker bei Louisville. Aber. Ich finde jetzt schon wieder heißen. In der zweiten Runde, du hast Robert Woods, du hast Van Jefferson, du hast Cooper Kupp, du hast DeSean Jackson.
DeSean.
So, Aber hättest nicht da ausgehen müssen. Weißt du, was ich meine? Hol dir lieber, ey, ich bin immer wieder. Zweite Runde, hol dir einen Offensive Liner. Du hast, ey, Andrew Whitworth, der wird nicht für die Ewigkeit spielen. Ja, der ist fast 40 Jahre alt. So, du hast auf der rechten Seite Rob Havenstein, wie auch immer das ausspricht, auch mega geil. Aber so Interior hättest du was holen können, der zweite Runde, was nice wäre. Ah, so okay, weißt du? So, dritte Runde, Ernest Jones, South Carolina, ist eine Tackle-Maschine, hatte ein bisschen Coverage-Probleme, oder das war das größte Fragezeichen aus dem College im Draft-Report, aber sie brauchen Linebacker-Hilfe. Aber
geiler, ich erinnere mich an den. Ich mochte den sehr.
Die hatten viel Verletzungspech auf der Linebacker-Position dieses Jahr, hinter einer starken Defensive Line. Finde ich gut, dritte Runde, weißt du was, geht man damit. Dann vierte Runde, weißt du, das war der Spieler, wo ich letzte Woche gesagt habe, kannst du dich noch an diese einen Defensive Tackle mit einer Single-Digit-Nummer erinnern. Das ist Bobby Brown, der Dritte von Texas A&M. Google mal ganz kurz. Das, Kubikmeter Klaus, das ist, ich
komme mal so scheiße. Ist er?
Aber nein, der ist eine Riese. Das ist mehr ein Kühlschrank, ey. Das ist wirklich, der Typ hatte 5 Sacks bei Texas A&M.
Wie heißt er?
Bobby Brown, der Dritte.
Ach, der.
Und das ist den, ich verwechselt hatte letztes Mal. Den haben sie in der vierten Runde gedraftet. So eine richtige Einser-Technik. Packt den neben Aaron Donald. Ja, pack den dann daneben noch mit Leonard Floyd. Der nimmt zwei Spieler in der Offensive Line jeden Spielzug, weil der einfach so breit ist. Und das Geile ist, wenn du einen Nose-Tackle hast, der auch noch productive war im College und Pass-Rushing konnte, der hat 5 Sacks in der SEC gehabt. Mega nice. Very nice. So, dann haben sie in der vierten Runde Jacob Harris, Receiver von UCF, und ein Cornerback Robert Rochelle von Central Arkansas. Beide nicht so aufgefallen im College, eher im Pro Day. Mega Athleten. Haben sie gesagt, komm, wir draften mal hier in der vierten Runde 2 Athleten. Dann noch 5. Runde Edge, Ernest Brown, Northwestern. 7. Runde noch Jake Funk von Maryland. Ja. So, weißt du was? Rams mit dem First Round Pick, den sie weggetradet haben. Mag den Zweitrunden-Pick nicht, gebe ich den aber eine, die vierte Runde, also einfach nur Athleten draften, ist auch nicht so mein Ding, also das merkt man immer bei mir. Du weißt was, ich gebe denen eine 2 plus nur, was immer noch gut ist. Aber keine 1 minus.
Ich gebe denen eine 2 plus nur. So, aber weißt du, der Tutu Edward, der ist 4-2-7 gelaufen, ne?
Ja, der wiegt halt wie gesagt auch nichts, ne? So.
So, aber der hat richtig abgeliefert, so, jetzt haben wir ja schon wieder eine Stunde 40 gelabert.
Du laberst du mal so viel, ey. Aber nein, ich sag dir,
jetzt sind wir aber
die Folgen
durch.
Diese langen Folgen sind nicht gut für meine Blase.
Ja, dann geh doch jetzt mal Pipi machen. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Worüber sprechen wir denn nächste Woche eigentlich, Herr Werner?
Keine Ahnung, über hoffentlich irgendwas. Wenn nicht, ach so, guter Punkt. Wir gehen jetzt langsam in die letzten Wochen, wir sind auf Babyalarm, ja, Leute. Kann sein, müssen wir jetzt schon mal, das habe ich mit Patrick noch nicht besprochen, aber.
Geil, kann sein, ich habe es noch nicht besprochen.
Es kann sein, dass die auf einmal auf Montag fällt, ne? Oder so ein Sonntagnacht zu Montag, dann müssen wir beim Tag oder sowas verschieben. Müssen wir, ey, am Ende Mai, noch 3 Wochen.
Wir verschieben nicht.
Dann musst du alleine machen, also such dir einen Kollegen, ey.
Ich hole einfach Kasim hier rein.
Mach es, aber wenn nicht, musst du mit Kasim machen. Aber wenn, ich sag euch eins, wenn das Baby kommt, so mitten in der Nacht, Sonntagnacht oder sowas,
dann müssen wir doch nicht drüber reden.
Dann bin ich erstmal nicht da an diesem Montag. Dann entweder verschiebe ich es auf einen Dienstag, oder du holst wirklich Kasim rein.
Oder ich hole dich rein mit dem Telefon.
Du gibst erstens, warte. Ich finde es ja eine geile Idee, aber ich weiß, du kriegst das nicht hin. Wie würdest du das machen? Ohne
ich
dass
dich
die
an und halte dich ans Mikrofon. Ja, was willst du? Was?
Es gibt Wege, wo du richtig das so connecten kannst und dann kannst du die Tonspur
nein,
aus dem.
Nein, aber ist ne, ja, nee. Nee, nix connecten. Du brauchst uns. Der Junge kommt schon.
Ist mir gerade
nur
eingefallen.
Patrick Junior Werner kommt schon nicht am Sonntag oder am Montag.
Mein Digga, kommt schon. So, wollte ich nochmal gesagt haben. Also, Leute. Habt eine wunderschöne, produktive Woche. Nicht vergessen, Donnerstag ist Vatertag, glaube ich. Also auch jetzt, ruft euren Vater an. Am Donnerstag. Ruft euer Vater an und sagt ihm, liebt ihn, ey.
Vater. Du weißt, wer dein Vater ist. Ne? Rufst
ihn
auch an.
Ich hab mir Vater, ey. Okay, so, lass das Ding beenden, bevor wir jetzt schon wieder hier ausatmen. So, also.
Was ist hier los? Legt euch hin, seid lieb zueinander, lasst ein Like da, teilt doch mal diesen Podcast. Ich bitte euch, Leute, seid doch mal so gut. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Da fassen wir uns ein bisschen kürzer mit einem Live-Bericht aus dem Kreissaal in Brandenburg. In diesem Sinne, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
Tschüss.